Willkommen im GAP System Podcast für Medizin 3.0. Wir kombinieren moderne Medizin und neueste Erkenntnisse der Wissenschaft, um dich dabei zu unterstützen, dein vollstes Potenzial zu entfalten. Mein Name ist Timo Osterhaus. Ich bin Arzt und Gründer der Medletics Academy. Mein Ziel ist es, durch Verständnis und alltagsorientierte Tools deine Gesundheit nachhaltig zu optimieren. So, herzlich willkommen, Ruth. Ich habe es dir gerade eben schon gesagt, ich glaube, das ist mit eine der Podcast-Folgen, auf die ich mich am meisten freue. Und wenn es auch so ein bisschen mit das kontroverseste Thema, nämlich Post-Covid irgendwie ist. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir jetzt versuchen, für alle Leute, die zuhören, so ein bisschen seicht einzusteigen, aber dann gerne auch sehr tief reinzugehen. Denn gerade dieses Corona-Thema ist ja so eines, oder dieses Post-Covid-Thema ist, glaube ich, eines, haben wir ja im Vorgespräch auch schon gehabt, was noch gar nicht so richtig angekommen ist oder nicht so richtig akzeptiert ist, nennen wir es mal so. Und deswegen, ich freue mich mega, dass du hier bist.
Ja, ich danke dir für die Einladung. Ich glaube auch, dass wir viel, viel mehr über dieses Thema reden müssen, ein bisschen tiefer reingehen, als das die Öffentlichkeit so bislang tut. Und aber mit Sinn und Verstand, ja, ohne zu polarisieren, einfach zu gucken, okay, worüber reden wir denn eigentlich hier? Und es sind so viele Leute betroffen, die jetzt im Prinzip alleine gelassen werden und das ist nicht cool.
Ja, ich freue mich vor allen Dingen, weil ich glaube tatsächlich heute auch sehr viel lernen kann von dir, von der klinischen Erfahrung, die du in dem Bereich hast. Ich würde sagen, lass uns mal versuchen, so ein bisschen einzusteigen. Ich habe vor ein paar Wochen mal so eine Fragerunde dazu gemacht und einfach mal an Fragen gesammelt, was aufkam. Und eine der häufigsten Fragen ist, also was ist das überhaupt? Und wo ist so dieser Unterschied zwischen Long-Covid und Post-Vac? Ist es das Gleiche? Oder vielleicht kannst du da mal so ganz leicht einsteigen, damit wir wissen, worüber reden wir eigentlich genau?
Ja, grundsätzlich kann man erstmal sagen, dass ein Long- oder Post-Covid, da gibt es ja die Definition quasi, wie lange quasi nach der Infektion die Symptomatik auftritt. Meistens gelangt ja quasi Post-Covid oder kommt Post-Covid nach einem leichten viralen Verlauf. Ne? Also die Leute waren gar nicht schwer erkrankt, sondern hatten so eine leichte grippale Erkältung, was weiß immer, hat sich nicht so gut gefühlt. Und haben dann aber 3 Monate später tatsächlich ein Riesenproblem mit Erschöpfung. So, und das kommt dann so schleichend, die Leute fühlen sich immer erschöpfter, die können sich nicht mehr konzentrieren, die haben Brain Fog, Muskelschwäche, die sind nicht mehr belastbar und dann kommen tatsächlich Symptome auf, die sich daraus entwickeln. Also das heißt, die belasten sich und sind danach völlig fertig, brauchen teilweise Wochen, um sich davon zu erholen. Oder die sind tatsächlich einfach so schwach, dass sie kaum noch aus dem Bett aufstehen können und dann einfach im Bett liegen. Also grundsätzlich muss man sagen, es handelt sich tatsächlich einfach ganz banal um ein postvirales Fatigue-Syndrom. Also das heißt eine Erschöpfung, die nach einer Virusinfektion entstanden ist. Und das ist nicht neu. Ja, es ist jetzt nur populär geworden, darüber zu reden, sondern das gibt es schon lange. Also es gibt es auch nach viralen Infekten wie Epstein-Barr-Virus, wie Zytomegalie-Virus oder bakteriellen Infekten wie Borreliose und so weiter. Das gibt es schon. Man hat nur jahrelang irgendwie gesagt, ja, das gibt es nicht. Postvirale Zustände sind nicht existent. Das Problem ist, dass jetzt nach Covid so viele Leute betroffen sind, dass man es einfach nicht mehr missachten kann oder einfach zudecken kann. Ne? Wir müssen jetzt da hingucken. Jetzt ist das tatsächlich einfach mal höchste Eisenbahn und die Leute sind wirklich schwer betroffen.
Also würdest du sagen, wenn man so das so ein bisschen zusammenfassen würde, und das ist was, was wir in der Praxis zum Beispiel auch oft sehen, so dieses EBV-Thema, hast du ja gerade auch schon angesprochen, so nach ganz mildem, feverischen Drüsenfieber und so, dass die Leute Jahre später, und dann kommt ja überall immer so hier Reaktivierung und hast du nicht gesehen. Mhm. Und wir sehen eigentlich ein ähnliches oder gleiches, können wir gleich noch drüber reden, Phänomen, nur wir sehen das jetzt einfach viel häufiger aufgrund dessen, dass halt einfach viel mehr Menschen erkrankt sind, richtig?
Das und weil die Awareness eine andere geworden ist. Also das heißt, wir gucken da ja jetzt auch viel intensiver hin. Also, dass die Leute sich im Prinzip so eine Art von erschöpft fühlen, ist ja fast schon normal, ja. Wirklich, das Thema Müdigkeit und Erschöpfung ist ein Thema, was allgegenwärtig ist tatsächlich. Das heißt, man hat dem gar nicht, ja, ist halt so, die sind erschöpft, die sind gestresst, die machen zu viel, haben ein paar Kinder und so weiter. Und jetzt ist es aber tatsächlich so, dass man diesen Zustand ja auf eine vorangegangene Infektion zurückführt oder zurückführen kann oder vielleicht kann, muss man ja mal rausfinden, ob das auch stimmt. Aber ja, die Awareness ist größer. Wir reden jetzt darüber. Die Leute nehmen das wahr, dass das sein kann. Und wir können es ja auch anders diagnostizieren, indem wir Dinge nutzen, die uns bei der Diagnosestellung helfen. Und da gibt es tatsächlich mittlerweile standardisierte Fragebögen von der Charité.
Okay, spannend. Genau. Kommen wir gleich nochmal so ein bisschen drauf, was die ganzen Diagnostik angeht, wenn die Fliege uns hier in Ruhe lässt. kann man jetzt aus deiner klinischen Erfahrung, wenn du jemanden siehst mit einem viralen Infekt, ob das jetzt Corona ist oder was auch immer, kannst du vorher schon sagen, derjenige könnte wahrscheinlich Probleme mit diesem Thema Post-Covid oder Fatigue und Co. kriegen, oder ist das eigentlich gar nicht möglich?
Das ist total schwer zu sagen, ehrlich gesagt, weil es gibt eine Häufung bei Post-Covid und das sind junge Frauen tatsächlich. Das ist interessant, weil man fragt sich ja jetzt, warum junge Frauen betroffen sind, weil man annimmt, oder besser gesagt, die sahen vorher relativ gesund aus. Ja, die waren jung, sportlich, schlank, ja, die meisten von denen sind nicht übergewichtig oder irgendwie haben sich schlecht ernährt. Und die sind am häufigsten betroffen von Post-Covid tatsächlich. Und warum das so ist, gibt es Theorien, aber noch keine abschließende Beurteilung dazu. Wir sehen tatsächlich, dass die zum Teil einfach in solchen Stresssituationen gewesen sind, als der Infekt die erhascht hat sozusagen. Also die waren maximal on fire, richtig im Stress, so wie Frauen im Stress sind, Mutter, Job, Mann, tausend Dinge, ja, dann noch jede Menge Sport. Das sind sehr, sehr ehrgeizige Frauen. Also das heißt, das sind nicht die Couch-Potatoes, die sich irgendwie sozusagen auf der Couch ahlen, sondern das sind die High-Performer. Ja, so würde ich die bezeichnen. Das sind High-Performer-Frauen, also die richtig viel gestemmt haben in ihrem Dasein bis zu diesem Zeitpunkt und die möglicherweise so eine ungünstige Gesamtkonstellation hatten zwischen Nährstoffmängeln, weil die messen wir dann tatsächlich auch. Viele von denen sind tatsächlich, und das meine ich jetzt gar nicht als Wertung, aber vegetarisch oder vegan unterwegs. Das heißt, deren Protein-Intake ist tatsächlich reduziert. Die haben Omega-3-Fettsäuremängel und so weiter. Können wir später nochmal drauf eingehen. Die haben ein super hohes, krasses Stresspensum und natürlich darüber, dass sie sich sozusagen selbst antreiben mit ihrem Perfektionismus, auch noch ein paar andere Mechanismen darunter laufen. Ne? Also ich denke immer so, grundsätzlich wäre ich die perfekte Person für Post-Covid, außer dass ich nicht Vegetarier bin, sondern Fleischfresser, aber eigentlich wäre ich die perfekte Person. Das heißt, wenn ich jemanden vor mir sitzen habe, der quasi in dieser Situation ist, das spürst du ja raus, ja, ob das jemand ist, der mit dir sozusagen resoniert, dann kann man zumindest sagen, hey, wenn du so einen Infekt hast, dann bitte schau, dass du dich wirklich ausruhst, dass du dich gut versorgst in der Zeit, dass du wirklich runterfährst mit deinem Stress, damit quasi es eben immer weniger wahrscheinlich wird, dass am Ende des Tages dich so ein postvirales Fatigue ereilt. Aber das wäre, ne, es gibt ein paar Dinge, die man machen sollte, wenn man in so einem Infekt ist tatsächlich. Und der Infekt ist nur banal. Der ist nicht stark. Ja, das ist so, dass die dann einfach weitermachen.
Okay, das heißt also, wenn man, egal ob jetzt an EBV, anderen Infekten leidet, es ist ja auch, kennt man ja, wenn man krank ist, sollte man ja einfach weniger machen so. Ja. Auch wenn das jetzt vielleicht auf diese Personengruppe nicht so trifft, aber das heißt, rückschließend könnte ich sogar sagen, auch wenn das jetzt nicht durch wissenschaftliche Daten bis jetzt untermauert ist, kommen wir gleich nochmal zu, dass das ja auch ein Grundproblem ist momentan, dass wir einfach viel zu wenig Daten dazu haben.
Absolut.
Ist es so, dass wenn wir an Corona erkrankt sind und es gerade so ein milder Verlauf ist, sollte man sich trotzdem zurücknehmen, Stress runterfahren, Thema Nährstoffmängel auffüllen, reden wir gleich nochmal in der Diagnostik drüber, was ganz genau. Protein-Intake, das ist sowieso ein Thema, worüber ich auch ständig rede. Ich denke immer mittlerweile, die Leute haben es verstanden, aber dann kommt irgendwie alle zwei Wochen wieder, Protein zerstört die Niere und es ist alles Katastrophe. Ja, und Katastrophe. Oh mein Gott, Protein sind schlecht, weil es gibt Supplement-Firmen, die Proteine entwickeln und alles ist schädlich.
Ja, genau.
Und so dieses Thema Fleischkonsum, wobei das ja letzten Endes mit Proteinen zusammenhängt und Stress runterzufahren.
Ja, genau. Also im Prinzip muss man ja sagen, der Körper hat das ja eigentlich ganz eingerichtet, ne? Der macht ein sogenanntes Sickness Behavior. Das heißt, dein Körper signalisiert quasi deinem Gehirn oder dein Gehirn signalisiert deinem Körper und umgekehrt, leg dich doch jetzt mal ins Bett. Mach doch mal, du bist ja müde, du hast einen Infekt, du fühlst dich schlecht, du willst eigentlich pennen, aber wir ignorieren halt konsequent diese Zeichen. Wir hören da gar nicht zu. Und am Ende des Tages ist das aber das, was uns schadet. Wenn wir das nicht beachten, hat es langfristig möglicherweise Folgen, die wir nicht abschätzen können. Weil so ein postvirales Fatigue-Syndrom ist, ich sage das jetzt mal so, eine richtige Scheiße. So, das ist so schwierig, dann quasi den Fuß wieder in die Tür zu kriegen und zu gucken, wie drehen wir jetzt die Abwärtsspirale bergauf. Und wie bringen wir den Körper jetzt dazu, sich zu regenerieren? Und dieser Kampf, der ist so aufwendig, dass ich lieber quasi im Infekt 2 Wochen alles quasi beenden wollen würde, was da los ist. Leg dich ins Bett und versorg dich gut, damit quasi am Ende das Outcome nicht dabei rauskommt. Weil das ist das ist einfach hochkomplex, dann da den Fuß in die Tür zu kriegen. Und das wissen wir, weil wir diese Leute massenhaft in der Praxis behandelt haben.
Jetzt mal ganz provokativ formuliert, wenn ich mir so die Dinge angucke, die du gerade aufgezählt hast, Nährstoffmängel, wenig Proteinkonsum, viel Stress, dann sind diese 3 Dinge ja etwas, was schon eine Fatigue machen kann ohne ein Virus,
ja,
oder
genau.
Nicht?
Ja, genau, ganz genau. So ist es auch. Und es gab eine ganz coole Erhebung in Dänemark, da habe ich mich jetzt kürzlich mit beschäftigt. Da haben die quasi die dänische Bevölkerung gefragt zu den Themen Erschöpfung, Müdigkeit, Fatigue. 49% aller Dänen, die da befragt wurden, das war eine Riesengruppe, hat angegeben, diese Symptome zu haben. Oh. 50%. So, das heißt, das lässt sich möglicherweise in einer Art von übertragen, aber 50% der Leute da draußen fühlen sich nicht so wie du und ich. Mhm. Energetisch, ja, so, zack, ich akzeptiere nicht, dass ich einen Tag schlecht drauf bin. So habe ich gar keinen Bock drauf. Mein Ziel ist es, energetisch zu sein. Und das ist mein Messfühler dafür, ob in meinem Leben alles korrekt oder falsch läuft. So, daran messe ich alles. An meiner Energie. So, und jetzt stell dir vor, 50% da draußen sind energielos.
So. Eine Menge.
Ja, das ist echt richtig viel. Und vor allen Dingen, was es dann bedeutet für deren Leben und für alles Weitere, was quasi daraus folgt, deren Arbeitsleistung, deren Denkleistung, deren Lebensfreude, deren, also die Energie, die die denken, die Positivität und so weiter, das leidet doch alles. Und bei den 50% findest du wahrscheinlich, das ist jetzt aber auch nicht wissenschaftlich belegt, reines Gefühl, 50% Mängel. So. Mhm. Und reicht ja schon, wenn dein Omega-3-Spiegel nicht ausreicht. Ja? Dann hast du keine Neuroplastizität, dann kannst du das vergessen, dann kannst du nicht positiv denken, denke ich dann immer. Ja, passt ja eigentlich, ganz easy. Mhm. Also das heißt, man hätte eine relativ einfache Lösung für das Problem, wenn man einfach sich angucken würde, was sind die wesentlichen Dinge, die ich brauche, um energetisch zu sein. Das Mindset kann ich nicht messen, daran kann man aber arbeiten, ja. An der Ernährung kann ich ganz sicher arbeiten, am Sport kann ich ganz sicher arbeiten und an den Nährstoffen definitiv auch. Das ist kein Hexenwerk, das ist banal.
Das ist das, was ich ja auch immer sage und das, was mich jetzt wirklich ganz stumpf formuliert, auch echt oft langweilt, weil es sind immer wieder genau die gleichen Sachen. Da kommt immer wieder jemand, hat einen Ferritinwert von 29 und alle sagen, alles ist gut und du denkst, es kann doch nicht. Ich kann doch jetzt nicht schon wieder nur Eisen machen, dann ist es doch, es ist wirklich langweilig irgendwann. So klar sind dann ja auch noch viel mehr Dinge, hast du ja schon angesprochen. Aber wenn wir nochmal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen, wenn wir uns jetzt so eine Patientin oder einen Patienten vorstellen und sind das jetzt Menschen, die geimpft sind oder sind das Menschen, die nicht geimpft sind? Spielt das eine Rolle oder spielt das gar keine Rolle?
Ganz unterschiedlich, ehrlich gesagt. Also das mittlerweile ist es ja ein Mischbild. Also das heißt, es gibt relativ wenige Leute, die nicht geimpft sind. Es gibt sehr viele Leute, die geimpft sind. Es gibt sehr viele Leute, die eben geimpft sind und Corona gekriegt haben, die nichts haben. Es gibt sehr viele Leute, die geimpft sind, Corona haben und jetzt ein postvirales Fatigue haben. Und dann kommt jetzt meine ketzerische Vermutung, dass vielleicht die Leute, die auch Corona hatten, vielleicht gar nicht an Corona postviral erkranken, sondern an einer Reaktivierung von Epstein-Barr, Zytomegalie oder anderen viralen Belastungen, die sie vorher schon hatten, die jetzt im Prinzip durch die ganzen Dinge, die dem Immunsystem, ich mach mal so, angetan worden sind, ja, eskalieren. Ne? Weil im Prinzip muss man sich ja vorstellen, immer wenn ich quasi Kontakt habe mit einem Erreger oder im Prinzip bei Covid mit dem Spike-Protein, was ja auch aus der Impfung heraus generiert wird. Also das heißt, Spike-Kontakt beschäftigt mein Immunsystem. Das ist ja jetzt erstmal ganz banal Fakt. Das heißt im Prinzip, das Spike-Protein sorgt dafür, dass eine Entzündungsreaktion im Körper stattfindet. Wir haben eine Immunreaktion darauf, wir bilden wahrscheinlich Antikörper und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann ist die entscheidende Frage, ist mein Immunsystem in der Lage, diese Infektion zu hemmen, zu bremsen, abzustoppen? Dafür müssen ein paar Voraussetzungen gegeben sein und die haben die meisten Leute nicht. weil deren Darm-assoziiertes oder Schleimhaut-assoziiertes Immunsystem einfach gelitten hat über die letzten Jahre, Jahrzehnte. Und Einflussfaktoren ganz einfach, ne? Ernährung, Stress, Antibiotikatherapien und so weiter. Das heißt, vielleicht haben die quasi diese Voraussetzung, dass jetzt quasi diese Immunreaktion, die gewünscht ist, wenn wir einen Kontakt haben mit einem Fremdling, dass die einfach nicht mehr im Prinzip moderat abläuft, sondern dass die halt eskaliert. So. Und ich denke, alle, die jetzt zuhören, wissen, was ein Zytokinsturm ist, weil das ist ja durch die Medien gegangen noch und nöcher. Das ist die schlimmste Form der fehlenden Immunhemmung. Ja, ist der Zytokinsturm.
Willst du das nochmal ganz kurz, ungebremst, ganz einfach erklären?
Total simpel. Also im Prinzip die Reaktion auf was Fremdes im Körper ist immer Entzündung. Entzündung ist was ganz Normales. Wir sind total happy, dass wir Entzündung machen können, weil das ist die Antwort unseres Immunsystems auf einen Reiz. So, wir müssen Entzündung machen können, damit wir quasi eben Eindringlinge abtöten und das Ganze sich sozusagen wieder beruhigt, brauchen wir die Fähigkeit, eine Immunregulation, also eine Hemmung dieser Entzündung zu machen. Können wir diese Hemmung nicht machen, geht diese Entzündung ungebremst weiter und wir bilden sozusagen Zytokine, also Entzündungsmediatoren, die ungebremst den Körper überfluten. Und das hat natürlich auch dramatische Folgen, zum Teil bis zum Tod. So. Dann versuchen wir das alles zu unterdrücken mit irgendwelchen Medikamenten oder was auch immer. Manchmal gelingt es, manchmal nicht. So. Besser wäre es, wir könnten quasi die Entzündung von Anfang an kontrollieren. Ja, und darauf können wir Einfluss nehmen über unsere Ernährung. Es wird immer so langweilig, weil es geht immer wieder zu denselben Themen zurück. Aber die Ernährung ist von entscheidender Bedeutung. Wir brauchen nämlich Ballaststoffe dafür. Und daraus machen unsere Bakterien kurzkettige Fettsäuren und die regulieren quasi meine T-Reg-Zellen, meine regulatorischen T-Zellen, die bremsen die Entzündung. Also das wäre schon mal gut, wenn wir das könnten.
Kannst du da so eine Menge, also von was reden wir, von 30 Gramm am Tag oder was?
Ich würde tatsächlich fast 30 bis 50 Gramm sagen. Erschreckend ist, wenn man das trackt, dass die meisten Leute so bei 4, 5 Gramm am Tag rauskommen. Und ich bin ja da immer ganz offen und ehrlich, ne? Ich war der Meinung, ich mache das sowieso alles super. Ja, schon mal davon ausgegangen und habe das dann selber mal aufgeschrieben. Ja, und ich kam dann so bei 7-8 Gramm am Tag raus. Ja, und ich dachte so, okay, wenn ich das schon nicht hinkriege, wo ich relativ bewusst mit den Sachen umgehe, dann würde ich darauf schließen, dass der Rest der Bevölkerung das gar nicht hinkriegt und habe dann quasi angefangen, in der Praxis natürlich so Sachen zu machen, Handouts, ja, schau mal hier, du musst das zusammenrechnen. Die bloße Annahme ist meistens falsch.
Muss ich mal kurz ein anekdotisches hat jetzt mit Corona oder mit Covid gar nichts zu tun. Aber ich habe vor ein paar Monaten mit Julian ist ein YouTuber, der macht immer so Experimente und der hat so ein Döner-Experiment gemacht. Ja, genau. Der hat einen Monat lang nur Döner gegessen. Von morgens bis abends, also dreimal am Tag. Völlig absurd.
Auch mit dem Brötchen da drumherum?
Ja, ja, genau. So? Komplett. Okay. Also komplett den Döner.
Mit
ja?
alles und scharf.
Mit scharf, nur irgendwann hat er die Soße nicht mehr gegessen. Okay. Und das Absurde, ich habe vorher gesagt, so, ja, also was willst du da jetzt genau von mir so? Und er meinte so, ja, ich würde gern vorher Blutwerte messen, ich würde gern nachher Blutwerte messen.
Ja.
Und ich habe das fünf, sechs Monate vorher nur McDonald's mit ihm schon mal gemacht. Der macht immer Experimente und der will dann einfach vorher so Diagnostik und nachher gucken, was sich verändert. Klein, vier Wochen verändert sich da jetzt nicht so viel. Aber das Krasse an diesem Experiment war, dass ich habe dann ein Interview mit dem gemacht, was er für sein YouTube-Video genommen hat. Und dann habe ich ihm vorher gesagt, er soll bitte mal einen Döner nehmen und den Döner mal komplett zerlegen und mir dann mal mitbringen in dem Interview, wie viel Gemüse, wie viel was in diesem Döner drin ist. Mhm. Und das viel erschreckendere, als dass er wirklich dreimal am Tag Döner gegessen hat, wo ich mich frage, wie man das machen kann für einen Monat, aber anderes Thema, war, dass in diesem Döner, den er gegessen hat, einen Monat lang, waren 136 Gramm Gemüse in einem Döner. Was bedeutet, dass am Ende des Tages er dreimal so viel Gemüse gegessen hat, wie der Durchschnittsdeutsche, obwohl er dreimal Döner am Tag gegessen hat. Das heißt, er hat nach Adam Riese sehr wahrscheinlich mehr Ballaststoffe zu sich genommen, als der, deswegen kam ich da jetzt
gerade. Also muss ich meinem Sohn doch das Döneressen gar nicht verbieten.
Absolut. Ich saß dann noch mal zu ihm so, oh mein Gott, das ist ja immer so eine nationale Verzehrstunde und so. Wir reden von 136 oder 130 Gramm ist der Durchschnittsbürger in Deutschland, was nicht meine große Paprika ist.
Pro Tag.
Genau, pro Tag.
Krass.
So. Okay. Und das ist schon, ne, und da kam ich jetzt, weil du 30 bis 50 Gramm, also da 30 bis 50 Gramm, das erreicht der Durchschnittsdeutsche niemals im Leben.
Nein, nein, auf gar keinen Fall. Und das schwächt halt einfach nachhaltig, ja, über die Jahre. Es geht ja nicht um einen Tag oder es geht auch nicht um eine Woche, sondern es geht um dein ganzes Leben. Und die Frage ist sozusagen, wo hat das angefangen? Die meisten Kinder sind ja noch nicht mal in irgendeiner Form adäquat ernährt. Das muss man sich mal reinfahren, was die in der Schule zu essen kriegen, im Kindergarten. Oh Gott, da müssen wir eine andere Podcast-Folge drüber machen, wenn ich mich über die Gesellschaft und die Ernährung aufregen soll. Aber am Ende des Tages, ja, so ist es.
Mhm.
Aber das hat uns geschwächt, weißt du? Und was ich halt so krass finde an der ganzen Gesamtsituation, ist, dass ich grundsätzlich davon überzeugt bin, dass wir unsere Bevölkerung in dieser Pandemie unbewaffnet in den Kampf geschickt haben.
Mhm.
Ich kann doch nicht erwarten, dass ich in einen Kampf gehe ohne Waffen und unbeschadet hinten rauskomme. Und ich habe mich schon mal getraut, das zu sagen, ein Shitstorm ausgebrochen, ja, mit dem Tenor quasi, die Bialowons gibt uns allen selbst die Schuld, dass wir selbst schuld sind an der Misere. Und dann sage ich so, Bullshit, ich meine, du kannst es so interpretieren, wenn du es möchtest, dann nimm es dir so, wie du es brauchst. Aber das, was ich eigentlich damit gemeint habe, ist, wir sind nicht gesundheitlich, immunologisch, überhaupt nicht vorbereitet gewesen auf dieses Thema Pandemie. Und das ganze Thema Angst und Befürchtungen und Regeln und so weiter, das ist ein Thema. Ja, wir wissen, dass das Psychoemotionale natürlich dazu führt, dass dein Immunsystem unterdrückt ist. Weil Angst unterdrückt das Immunsystem. Cortisol, unser Stresshormon, was dann ausgeschüttet wird, unterdrückt das Immunsystem. Also das heißt, das war ein Teil. Und der andere Teil ist tatsächlich, dass wir einfach rein von der Versorgungslage nicht ausreichend versorgt waren, um überhaupt auf so eine virale Belastung zu reagieren. Das hätte man kommunikativ von Anfang an ganz anders machen können. Man hätte ja sagen können, was die Regierung gesagt hat, nimm eine Maske und eine Impfung. Hey, jeder entscheidet für sich selber. Aber man hätte definitiv auch sagen können, hey, das, was ihr jetzt am allerwichtigsten tun solltet, bewegt euch, macht Sport, geht an die frische Luft, ernährt euch gesund, nehmt euch Supplements, die das Immunsystem positiv unterstützen. Und genau das Gegenteil ist passiert. Ich bin irgendwann dann, weiß ich noch wie heute, ich kann auch diese Emotionen immer noch nachvollziehen. Ich saß im Auto, war so relativ gut gelaunt auf dem Weg zu meinem Pferd und hörte WDR 5. Ja, WDR 5 halte ich jetzt nicht für den allerschlechtesten Radiosender. Und man interviewte dort irgendjemand, der sich angeblich mit dem Immunsystem auskennt. Und der Tenor, beziehungsweise die Aussage war, die ganzen Empfehlungen bezüglich deines Immunsystems sind Schrott. Du kannst dein Immunsystem nicht supporten. Das geht gar nicht. Es ist total unwichtig, ob du Vitamin D nimmst, ob du Omega nimmst, ob du Zink nimmst. Es ist alles nur Geldmacherei. Mach das nicht. That's it. Und ich weiß es wie heute. Ich saß da, ich wollte ins Lenkrad beißen. Ich war so wütend. Ich kam gar nicht mehr zurecht. Ich weiß dann gar nicht, wohin mit mir. So wie so ein HB-Männchen. Aber es war, so ist es passiert. So ist es gelaufen. Und ich bin mir total sicher, hätten wir von Anfang an quasi die Kommunikationsstrategie so gemacht, dass wir den Leuten Empowerment gegeben hätten, dann hätten wir ein ganz anderes Outcome, als wir das haben. Und es gibt eine riesengroße Dunkelziffer von Leuten, die betroffen sind, weil ja immer noch Ärzte da draußen der Meinung sind, dass Post-Covid einfach gar nicht existiert. Und dass die einfach alle einen an der Marmel haben und irgendwie eine Psychotherapie brauchen. Und das ist dramatisch.
Ich glaube, den meisten fehlen halt die Werkzeuge dafür. Die sind halt auch überfordert, also ärztlicher, medizinischerseits. Ich glaube, die, um so ein bisschen an das anzuknüpfen, was du gerade gesagt hast, die Frage ist ja auch, wäre die Situation überhaupt so gekommen, wie sie jetzt ist, wenn die Versorgung vorher besser gewesen wäre?
Hypothesen.
Ja, ne? Aber theoretisch ist das ja was man auch mal in den Raum stellen kann, weil ich erinnere mich auch noch an so ein Statement von dem einen oder anderen Minister, der dann gesagt hat, ja, ich nehme jetzt mal Vitamin D und Zink, das schadet ja nicht, aber es ist ja auch nicht bewiesen. Ich glaube, es ist gar nicht klar, was alles bewiesen ist den Leuten, was in diesen Bereichen eben auch herrscht. Was, okay, also Vitamin D, da brauchen wir jetzt echt nicht mehr drüber zu diskutieren, ob das bewiesen ist oder nicht. Das ist schon, also das langweilt ja einen schon, ehrlicherweise.
Also wer jetzt noch glaubt, Vitamin D ist nicht bewiesen, der sollte PubMed einfach mal eingeben und dann kann er sich ja die Studienlage mal angucken.
Eben, das denke ich auch. Aber gerade wenn man jetzt nochmal versucht, so ein bisschen die Kurve zu diesem Thema zu kriegen, du hast gesagt, es ist nicht ganz klar, wie viele leiden jetzt auch an Post-Covid, wie viele leiden an Reaktivierung von anderen Dingen, die über Spike-Proteine oder sogar Zytokinstürme und Co. letzten Endes, also was ist da alles überhaupt im Körper in Gang gesetzt worden? Und ich glaube, das ist ja auch tatsächlich ein super schwieriger Punkt, wo dann nämlich auch uns am Ende des Tages oder vielen am Ende des Tages diese Werkzeuge fehlen, dass man gar nicht weiß, wo soll man denn hingucken? Total. Also ich habe mal in einem YouTube-Video gesagt, 11 von 10 Patienten haben Energiemangel. Das war natürlich bewusst so formuliert. Und das ist natürlich auch eine sehr subjektive Sache, wobei ich schon glaube, wir müssen ganz klar unterscheiden zwischen, hey, würdest du dir wünschen, du hast ein bisschen mehr Energie, weil du halt einfach zu so einem High-Performer gehörst, der vielleicht viel macht und du siehst vielleicht jemand anderen, der läuft noch einen Triathlon oder der macht das und du vergleichst dich und denkst, okay, ich könnte vielleicht ein bisschen mehr Energie haben. Im Vergleich zu den Leuten mit Post-Covid, die gar nicht mehr rauskommen, so, die dann irgendwie 10 Minuten spazieren gehen und dann aber 3 Tage Erholung davon brauchen.
Ja, wenn sie es überhaupt schaffen, 10 Minuten zu gehen. Ja.
Wenn sie es überhaupt schaffen. Und vielleicht schaffen wir es so ein bisschen, ein Bild von so einem Patienten mal zu kreieren. Also wie sieht, jetzt nicht, wie sieht so jemand optisch aus, aber was sind so, wenn man schon viel über Fatigue und Co. redet, aber was sind so Dinge, die jemand beschreibt, weil ich glaube, und das ist ein großes Risiko an diesem Podcast, wenn man über so ein Thema spricht, viele werden danach da sitzen und sagen, oh ja, ich gehe zu der Route in die Praxis, weil ich habe das auch. Also ich habe auch Post-Covid, ich weiß das. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir versuchen, so eine Abgrenzung zu schaffen und jetzt nicht allen irgendwie das Gefühl geben, sie haben den Podcast gehört und eigentlich sie haben Post-Covid am Ende des Tages.
Also das Problem ist natürlich, dass es unglaublich viele Abstufungen davon gibt. Also das bedeutet, fangen wir mal mit der schlimmsten Ausprägung vielleicht an. Ne? Also das heißt, die Endstufe der Erschöpfung nennt sich MECFS. Das heißt, das ist ein massives Erschöpfungssyndrom, wo die Leute im Prinzip bettlägerig sind. Das heißt, die sind auf allen Ebenen nicht mehr in der Lage, auf Reize und so weiter adäquat zu reagieren. Die haben eine maximale Reizintoleranz. Also du musst dir vorstellen, die können weder Licht ertragen, also die können kein Licht auf der Haut ertragen. Die können kein Licht mit den Augen ertragen. Also die liegen da und haben Augenklappen auf. Oder die Vorhänge müssen dunkelschwarz sein, damit wirklich kein Funkenlicht in dieses Zimmer fällt. Mhm. Die können es nicht ertragen, wenn Leute mit ihnen reden oder sie anfassen. Nicht mal ihre Angehörigen. Also du darfst sie nicht berühren, weil jede Berührung kann zu einem Crash führen. Das hört sich jetzt zwar total absurd an, und ich weiß, die Vorstellungskraft ist manchmal beschränkt, wenn wir mit Dingen konfrontiert werden, die für uns in der Resonanz schwierig sind. Ja? Aber das ist faktoreal. Die können sich nicht die Zähne putzen, die können sich nicht die Haare kämmen, die können nicht duschen gehen, die Eltern dürfen sie nicht anfassen. Und jedes Mal, wenn sie sozusagen auf den Toilettenstuhl gehievt werden, folgt danach ein Crash, der so schlimm ist, dass sie Ganzkörperschmerzen haben, dass sie denken, sie sind in einem Körper, in dem sie eigentlich sterben, aber nicht sterben können.
Okay, das war hart formuliert, würde ich sagen.
So ist es aber.
Okay.
Und am Ende sind das auch Menschen, die mir schreiben oder mir schreiben lassen, weil sie ja wahrscheinlich oftmals selber nicht mehr schreiben, dass sie eigentlich lieber tot als lebendig wären. Und davon gibt es viele Junge, auch viele Kinder tatsächlich. Und das ist ein Zustand, den man sich sehr schwer vorstellen kann.
Aber tatsächlich, auch ich kann mir das echt schwer vorstellen, weil habe ich tatsächlich so auch noch nie gesehen. Ja. Aber ist so ein bisschen, also würde mich jetzt, glaube ich, so ein bisschen erinnern, wo du das mit Lichtreagibilität und Co. beschrieben hast gerade, wie so eine ganz, ganz, ganz schlimme Migräne-Attacke, die man hat, nur Welten schlimmer durch nicht berühren können und Co. Was würdest du schätzen, so prozentual, ist jetzt ganz schwierig zu greifen. Super schwer. Klar, aber reden wir im zweistelligen Prozentbereich oder reden wir von deutlich weniger?
Ich hoffe eher deutlich weniger, ehrlich gesagt. Aber ich habe durchaus solche Patienten in Behandlung. Mhm. Was natürlich sau schwierig ist, weil ich nur mit den Angehörigen reden kann. Weil ich die Patienten oftmals noch nie selbst gesehen habe. Weil ich nicht dahin fahren kann, weil die es nicht aushalten, dass ich deren Zimmer betreten könnte. Und das klingt zwar für... Ich weiß, was jetzt passiert. Die Leute sagen, ja, soll sich mal nicht so anstellen, dann reißen wir uns mal gefälligst zusammen und so weiter. Und Ärzte tun das auch. Aber es ist real, so ist es. So ist es. So. Und es gibt dann so Fortschritte wie, der Vorhang konnte mal 2 Zentimeter offen sein. Das ist ein Fortschritt. Mhm. Das ist super krass, aber es ist real. Das ist die Endstufe. Mhm. So, das ist der Worst-Case-Fall. Und das Problem dabei ist, dass es halt, das ganze System ist intolerant gegen jede Form von Reiz und gegen jede Form von Belastung. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel dann sagst, okay, wir versuchen jetzt mal ein Medikament zu geben oder wir versuchen jetzt mal ein Supplement zu geben, so, oder wir wollen erstmal Blut abnehmen. Katastrophe, wie soll das funktionieren? Ja, da muss ein Arzt bereit sein, der dahin fährt, der sich entsprechend so verhält, einen guten Tag erwischt und so weiter. Dann kann es aber dazu führen, dass danach natürlich 3 Tage wieder viel, viel schlechter ist oder auch Wochen. Ja? Und dann versuchst du sozusagen ja erstmal zu gucken, okay, was kann das System tolerieren? Und das, was ich als erstes lernen musste, tatsächlich, als ich angefangen habe, mich so intensiv damit zu beschäftigen, ist, dass die üblichen Annahmen, die ich vorher hatte und die ich über Jahre, Jahrzehnte mit meinem Patienten praktiziert habe, nicht funktionieren. Die funktionieren.
Was meinst du mit üblichen Annahmen? Du kannst
zum Beispiel nicht sagen, ich gebe dem jetzt 5000 Einheiten Vitamin D. Kann einen Crash auslösen. Okay. Ich gebe ihm jetzt Ashwagandha zur Regulation des vegetativen Nervensystems. Kann einen Crash auslösen. Ja, und das Problem ist, die üblichen Dinge, die wir erfolgreich und ausgesprochen erfolgreich quasi in der Praxis umgesetzt haben, waren plötzlich nicht mehr möglich und nicht mehr wirksam. Das bedeutet, ich habe mich quasi mehr oder weniger in der Mitte der Pandemie an einem Punkt befunden, wo ich gesagt habe, vor der Pandemie hättest du mich gefragt, Ruth, gibt es irgendeine Sache, von der du denkst, dass du sie nicht behandeln kannst? Und wir reden hier nicht von Stage 4 Cancer Präfinal. Ja, das schließen wir aus. Gibt es eine chronische Erkrankung, von der du glaubst, dass sie nicht beeinflussbar ist? Hätte ich gesagt, Timo, nein. Gib mir Zeit, lass ihn bitte machen, was ich sage und er wird auf jeden Fall profitieren. Vielleicht wird er nicht gesund, aber er wird auf jeden Fall für sich genommen so profitieren, dass es ihm besser geht. Und hier habe ich mich zum ersten Mal an dem Punkt befunden, dass ich sagen musste, nichts von dem, was ich bislang geglaubt habe, was ich bislang praktiziert habe, hat in irgendeiner Form gewirkt.
Da musst du auf jeden Fall gleich Licht ins Dunkle bringen, wie du jetzt vorgehst. Weil ich glaube, das ist
Das klingt jetzt so, okay, Learning. Das ist jetzt das Ende und wir können nichts machen. Das stimmt nicht.
Ja.
Das ist gut, weil grundsätzlich muss ich sagen, ich kann schlecht mit Niederlagen umgehen. Ich bin da eher sozusagen, das treibt mich so richtig an. Ja, das ist das, was mich richtig antreibt. Wenn ich etwas nicht kann, ja, dann, und es ist mein Thema, dann treibt es mich richtig an. Und wenn du jetzt meinen Mann fragen würdest, wie war das so während der Pandemie mit mir?
Ich glaube, es war Horror.
Weil ich hatte nur noch ein einziges Thema und ich habe nur noch das verfolgt. So, ich habe nur noch das gelesen, ich habe nur noch das praktiziert, ich habe nur noch das gemacht, ich habe tags, nachts, Wochenende, egal wann, es ging nur noch um dieses Thema. Und irgendwann meinte er so, vielleicht wäre es gut, wenn ich mir noch mal was anderes suche, sonst wäre ich vielleicht irre, ja. Mag sein. Aber gut, das ist diese monothematische Gesamtlage, wenn man wahrscheinlich so ein bisschen ADHS getriggert ist oder sowas.
Ich wollte gerade sagen, also ich kenne das ja, dass man sehr akribisch hinter einem Thema ist, wo man sich sehr begeistert.
Ich kann nicht auf mir sitzen lassen, dass ich das nicht hinkriege. Das geht nicht. Vor allen Dingen, weil ich glaube, dass wir mit der Herangehensweise, die wir praktizieren, mit die Besten sind. Wir finden raus, was die Leute haben. Das können wir. Das ist unsere Spezialität. Und gut, also wir haben uns weiterentwickelt. Das ist die gute Nachricht. Aber lass uns nochmal zurückkommen. Also das war ja jetzt der Endpunkt. Am Ende des Tages sind Gott sei Dank natürlich schon viele betroffen. Aber Gott sei Dank ist das nicht die Masse. Ne? Eine Abstufung davon sozusagen ist natürlich das Thema, also Chronic Fatigue würde ich es nennen, oder postvirales Fatigue, also ein Erschöpfungssyndrom, was durchaus auch dazu führt, dass ich weder arbeitsfähig bin, noch meine Sachen machen kann. Und da betroffen sind halt ganz diffuse Dinge. Also das heißt, der ganze Körper kann betroffen sein auf verschiedenen Arten und Weisen. Aber am Ende des Tages ist es ganz interessant, dass es genau die im Prinzip fünf Systeme sind, die meiste Energie im Körper brauchen. Und ich habe mir im Prinzip angewöhnt, so ein Bild zu benutzen und sage meinen Patienten immer, das sind die fünf, die Big Five. Das ist wie die
Big
fünf
Five wilden, for life.
Genau. Ja. Und ja, Strelecki könnte man auch anführen, aber ich sage immer, es sind wie die fünf wilden Tiere in Afrika, die fünf gefährlichsten Tiere in Afrika.
Da kommt der Name Big Five for life.
Ja, genau. So. Und dann sage ich im Prinzip, also, welche Systeme verbrauchen die meiste Energie? Das ist das Hirn. Das ist die Verdauung, Das ist das Nervensystem, das ist die Muskulatur und das Immunsystem. So, jetzt ist immer die Frage, wie viel Energie produziere ich, klar, und wie viel Energie brauchen diese Systeme? Wenn sich das die Waage hält, bin ich energetisch, bin ich gut drauf, kann alles bewältigen, mir kann nichts anhaben, ne, und Stress sowieso nicht und dann ist alles cool. In dieser Situation, in der die meisten von diesen Patienten sind, sind ein paar Systeme priorisiert. Also vor allen Dingen das Immunsystem. Das klaut so unfassbar viel Energie, dass im Prinzip ein dauerhaftes Sickness-Behavior da ist, weil das ist nämlich quasi das Ding. Ja? Das heißt, der Körper sagt die ganze Zeit, bitte leg dich hin und ruh dich aus. Du bist krank, du musst schlafen. So, das ist jetzt trifft nicht auf Zustimmung bei den Leuten, aber so wäre es eigentlich. Ne? Und das dann quasi natürlich für die anderen Systeme. Wenig Energie da ist, ist total logisch. Wenn jetzt aber in den anderen Systemen auch, sagen wir mal, etwas passiert, was auch Energie fordert, ist völlig klar, dass am Ende des Tages nicht mehr genug Energie da ist. Und wir haben ja auf jeden Fall durch Infektionen und so weiter auch eine Störung der Mitochondrien vorprogrammiert. Wenn ich sehr viele freie Radikale, also toxische Sauerstoffmoleküle bilde, um Viren und Bakterien abzuwehren, ja, kriegen meine Mitochondrien irgendwann auch ein Problem und die Energiebildung funktioniert nicht mehr richtig. Und im Prinzip, wenn es sich die Waage hält, alles fein. Aber wenn dann da sozusagen eine Dysbalance entsteht, dann wird der Körper priorisieren, was ihn als erstes tötet. Ja, treat first what kills first, das ist auch der Notaufnahmespruch. Also da guckst du auch, was du zuerst machen musst. Aber am Ende des Tages macht der Körper das auch so. Er wird priorisieren. Was uns in dem Moment am meisten schadet. Und meistens ist es dann das Immunsystem. So. Und dann bekommen die Leute tatsächlich auf ganz vielen anderen Ebenen ein Problem. Also die können ein Brain Fog haben, die können eine Neuroinflammation haben, eine Entzündung der Nerven oder des Nervensystems und des Gehirns, die entsprechende Symptome auslöst. Ne? Das kann Ganzkörperschmerz machen, das kann Migräne machen, das kann Kopfschmerzen machen, das kann Brain Fog machen, Konzentrationsschwierigkeiten und so weiter. Passt total. Total logisch. Dann sehen wir häufig tatsächlich Entzündungen im Gefäßsystem, also sogenannte Endotheliitis oder Vaskulitis. Das heißt, die Gefäßinnenwände sind entzündet. Jetzt ist die Frage, wodurch? Ist es tatsächlich nur Entzündung? Ist es das Spike-Protein? Sind es die Viren, die das machen? Oder sind es Antikörper vielleicht sogar auch, die auftreten, weil das Immunsystem überreagiert und jetzt quasi das Gefäßsystem gerade mal angreift? Dann haben wir tatsächlich sehr, sehr häufig Störungen im Nervensystem. Also das heißt, wir bekommen quasi so Dinge wie Kribbelparästhesien, Missempfindungen, Schmerzzustände, die im Prinzip ein Korrelat einer sogenannten Small-Fiber-Polyneuropathie sind, also einer Schädigung der kleinen Nerven. Und da kann man jetzt auch wieder sagen, okay, ist es Entzündung? Ist es Autoimmun? Oder ist es tatsächlich einfach banal dadurch entstanden, dass die Gefäße so entzündet waren, dass da einfach nicht mehr genug Blutfluss und Sauerstoff hingekommen ist. Kann sein. Oder umgekehrt, sind die Nerven zuerst entzündet gewesen, die kleinen, die ja im Prinzip auch die Gefäßweite bestimmen oder die Durchblutung bestimmen und haben die dafür gesorgt, dass die Durchblutung schlechter geworden ist? Und ist das dadurch sozusagen eskaliert? Also es bedingt sich immer gegenseitig und was wir tatsächlich auch sehen und gefunden haben, und die Idee kam nicht von mir, ist tatsächlich, dass die sogenannte Rheologie der Blutkörperchen verändert ist. Bedeutet, die Form und Fähigkeit unserer roten Blutkörperchen, sich quasi so zu quetschen und lang zu ziehen, damit sie durch die winzigen Kapillaren durchkommen, die ist beeinträchtigt, weil das Zytoskelett durch das Spike angegriffen wird. Und ich hatte dann die Ehre, also diese Erkenntnis gibt es übrigens schon seit 2021, und ist von der SPOHO Köln quasi entdeckt worden, dass diese Rheologie nicht stimmt oder beziehungsweise verändert ist.
Jetzt nach Infektion oder nach Impfung?
Die SPOHO Köln hat erstmal nur Post-Covid untersucht. Ich sage vorsichtig das so, weil es da ja auch Gründe gibt, warum man das so nennt. Interessant war aber Folgendes, und ich erzähle das jetzt einfach mal. Ich hatte eine Patientin, die ganz sicher kein Covid hatte, sondern die ein Post-Vac-Schaden war oder die durch die Impfung einen Schaden erlitten hat. Und man präsentierte mir dort in Köln das Präparat, Post-Covid-Patientin. Ich wusste aber, wer es ist. Und sie hatte tatsächlich exakt dieselben Veränderungen dieser roten Blutkörperchen Und auch wenn sich das jetzt komisch anhört, man kann im Mikroskop kleine spikeartige Ausziehungen an den Erythrozyten, an den roten Blutkörperchen sehen. Das kann man mikroskopieren. Das mache ich jeden Tag in der Praxis. Ich lasse mir ja schön Blutausstriche machen. Ja, einfach nur zu Dokumentationszwecken. Super spannend. Wir haben zig, hunderte Präparate schon untersucht. Und man sieht diese Ausziehungen. Wenn jemand geimpft ist plus eine Covid-Erkrankung hat, kann ich dir nicht sagen, was es ist. Dann ist es ja nicht mehr klar. War es vorher schon da oder danach? Ja. Genau. So, aber wenn jemand nur geimpft ist und gar kein Covid nachweislich hatte, dann kann ich natürlich schon sagen, dass die Impfung ganz offensichtlich auch ähnliche Symptome hervorrufen kann. Und das wissen wir ja auch. Ja, ist das Post-Vac und das Post-Covid-Syndrom, die gleichen sich ja sehr stark von den Symptomen. Das zu unterscheiden, was es ist, ist kaum möglich. Es sei denn, du hast eine exzellente Anamnese gemacht und weißt genau, dann sind die Sachen passiert. Oder die Patienten erzählen, nach der ersten Impfung ist das passiert, nach der zweiten ist das passiert, nach der dritten das, dann kam die Infektion und dann ist alles eskaliert. Ja, dann kannst du wahrscheinlich davon ausgehen, dass es in irgendeiner Form so eine Art Mischbild ist. So. Aber das zu entdifferenzieren ist mittlerweile sehr, 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 sehr schwer.
Klar, ist ja auch so. Also ich glaube, irgendwann kam ja auch der Moment, wo die Leute sich ja auch dann nicht mehr getestet haben einfach. Also die Frage, wer hat jetzt Corona gehabt und wer nicht. Also klar, wenn du weißt, du hattest es aufgrund von PCR oder Abstrich und Co. Aber wenn du ja erkältet gewesen bist und du hast dich nicht gemessen, mein Bruder zum Beispiel, der ist, der wollte fliegen, der war ein bisschen erkältet, hat aber keinen Test gemacht und der hat dann einen PCR-Test wegen des Fliegens machen müssen und war halt positiv. Der hätte sich nicht getestet vorher sonst, ja. Also von daher, ich glaube schon, diese Vermischung ist sehr schwierig, aber ist, also dass die Sporo das gemacht hat, war mir jetzt auch nicht klar.
Ich glaube nicht, dass das veröffentlicht ist.
Ah, okay, gut. Ich wollte gerade sagen, ich wollte nämlich eben schon sagen, vielleicht finde ich das ja, aber gut.
Wir können ja mal gucken, ob es mittlerweile...
Ich schreibe mir mal mit auf.
Genau, schau doch mal. Also egal, aber wir haben auf jeden Fall, wir hatten dann die Ehre, dort quasi zu mikroskopieren. Mhm. Also wir sind hingefahren, haben mikroskopiert, haben uns alles zeigen lassen. Ich meine, wir haben ja im Studium alle mikroskopiert. Mhm. Hat mir damals auch echt tatsächlich Spaß gemacht, ehrlich gesagt. Genau, und das war im Prinzip, also wir haben uns das unter dem Mikroskop angeguckt, das ist super einfach zu erkennen. Mhm. Genau, und dann habe ich mein Labor in Düsseldorf angerufen, habe gesagt, könnt ihr mir Blutausstriche herstellen, weil die haben mir beigebracht, wie man die selber herstellt, viel zu aufwendig. Ja, ist mega aufwendig. Genau, und dann haben die gesagt, ja klar, ist überhaupt kein Problem, können wir machen. Und dann habe ich einfach immer Blutausstriche mir anfertigen lassen von dem Patienten.
Also wenn ihr eh Blut abgenommen habt?
Genau.
Ah, okay. Ich habe eben schon gedacht, ihr habt da wirklich einen Bluttropfen ausgestrichen
das dauert ja ewig. Viel zu aufwendig. Ja, ja. Genau, und ich meine, das kannst du automatisieren, dann hast du immer den gleichen Schnitt, dann hast du immer die gleiche Qualität des Ausstrichs, die machen das automatisiert, genau. Ja, und dann haben wir uns das unter dem Mikroskop angeguckt. Und dann weißt du sozusagen einfach relativ klar, okay, wenn du das quasi in der Häufigkeit siehst, in diesem Präparat, dann haben die definitiv ein Problem mit ihrem Blutfluss. Und das spüren die auch. Die haben tatsächlich die ganze Zeit kalte Hände, kalte Füße.
Das ist dann wie so Ryanot oder wie ist das dann?
Ja, also Ryanot kommt häufig vor, auch erst postviral tatsächlich entstanden. Aber viel interessanter ist, dass wir einen ganz alten kardiologischen Trick nutzen. Wir machen nämlich so einen ganz banalen Schellung-Test.
Ah, okay.
Ja, also macht keine Sau. Ja, voll. Ja. Macht keine Sau mehr, ja. Der Kardiologe macht keinen Schellung-Test. Bedeutet, die Leute gehen zum Kardiologen, werden da untersucht, denen wird gesagt, du hast nichts. Das ist ja das Problem, ne? Die Leute rennen von Experten zu Experten zu Experten zu Experten. Da wird alles Mögliche gemessen. Und das Outcome ist, du hast nichts so ungefähr. Es ist alles gesund. Okay. Wenn du dann aber hingehen würdest und würdest quasi, ich sag jetzt mal, wirklich auch die Tests machen, die diese Frage, die du stellst, beantwortest, dann wäre so ein Schellung-Test eine super einfache Methode. Erstens, also für die, die es nicht wissen, was es ist, im Prinzip eine ganz alte Methode. Wir messen Blutdruck. Und zwar erstmal im Liegen. Ausgangsmessung, da schauen wir, wie der Puls ist, wie der Blutdruck ist und dann lassen wir die Leute aufstehen und messen quasi in verschiedenen zeitlichen Abständen auch im Stehen nochmal den Blutdruck und gucken, wie die Veränderung ist. So. Grundsätzlich muss der Körper ja in der Lage sein, den Blutdruck zu regulieren. Also wenn du liegst, geht's dir gut, wenn du stehst, geht's dir gut. Bei den Post-Covid, Post-Vac-Patienten ist das aber nicht so. Das bedeutet, es gibt zwei mögliche Reaktionen. Die eine Reaktion ist entweder der Puls und der Blutdruck eskalieren total. Also das heißt, der Puls rast hoch. Das beschreiben ganz, ganz viele postviral betroffene Patienten. Die beschreiben, dass sie aus dem Nichts Herzrasen haben. Dazu können wir auch nochmal kommen, was das eigentlich sein könnte. Aber ja, die werden vielleicht in diesem Schellong-Test aufstehen, dann wird es denen schummerig, dann wird denen blümerant, dann wird es denen vielleicht wirklich so schwindelig, dass sie sich wieder hinsetzen müssen. Wir sehen es an einem massiven Anstieg des Pulses, diese Dysregulation, dass sie wirklich nicht gut regulieren können. Aber was wir noch viel interessanter entdecken, ist tatsächlich, wie sich die Durchblutung verändert. Das heißt, meine Mitarbeiterin ist darauf geschult, genau das zu detektieren. Die guckt sich genau an, wie sind die Hände, wie sind die Füße, werden die lila, laufen die voll, kriegen die wie so ein Ödem, zeigen sich die Venen übermäßig und so weiter. Und das wird bei uns massiv, also vermehrt dokumentiert und gibt uns natürlich dann auch nennenswert Hinweise darauf, dass da definitiv eine orthostatische Fehlregulation stattfindet. Also der Blutdruck, das Herz-Kreislauf-System kann dann nicht gut regulieren. Jetzt ist die Frage, warum kann es das nicht? Und das ist dann die nächste Aufgabe herauszufinden. Hat es was mit Autoantikörpern zu tun? Ja, das haben sicherlich ganz, ganz viele Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, auch schon gelesen, dass es eben diese Autoantikörper gegen G-Protein gekoppelte Rezeptoren gibt. Im Prinzip zum Beispiel im Herz-Kreislauf-System vorhanden, ja, die dann quasi ein totales Durcheinander verursachen. Aber es könnten natürlich auch wiederum Entzündungen in den Gefäßen sein und Entzündungen in den Nerven. Das heißt, wir kommen immer wieder zum selben zurück. Es ist, ne?
Wenn ich mir jetzt die Frage stelle, also ich versuche mir das gerade bildlich vorzustellen, gefühlt ist ja jeder relevant wichtige Rezeptor irgendwie ein G-Protein gekoppelter Rezeptor oder ganz viele zumindest.
Ja, voll.
Und also Autoantikörper gegen G-Protein gekoppelte Rezeptoren oder gegen spezifische G-Protein gekoppelte Rezeptoren? Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe einen Autoantikörper, der gegen G-Protein gekoppelte Rezeptor, dann funktioniert da gar nichts mehr gefühlt.
Ja, ehrlich gesagt ist das auch ein bisschen so. Also es gibt natürlich spezifische, die wir untersuchen können. Mhm. So. Und es gibt tatsächlich zwei Labore, die haben ein Panel entwickelt. Das nennt sich POTS-Panel, also postorales Tachykardie-Syndrom. Also das ist dieses Herzrasen.
Also POTS.
Ja, genau, POTS, genau. Das ist dieses Herzrasen, ne, wenn du aufstehst sozusagen. Das nennt sich POTS. Mhm. Das heißt im Prinzip durch Lageänderung ausgelöste Herzrasenattacken, ja, die damit einhergehen können. So, oder das ist die Definition von POTS, Punkt. Mhm. Dieses Panel misst mittlerweile, lass mich nicht lügen, 10 oder 12 verschiedene Autoantikörper. Aber die häufigsten sind natürlich die gegen Beta-1 und Beta-2 oder Alpha-1-Rezeptoren, die im Prinzip in der Herz-Kreislauf-Regulation eine Rolle spielen. Es gibt aber auch viele, die im Hirnstamm sitzen. Das heißt, darüber ließe sich möglicherweise auch diese ganze Hirn-Brain-assoziierte Thematik erklären tatsächlich. Aber nicht jeder, der eine hohe Antikörperzahl hat, hat auch diese Symptome. Mhm. Das heißt, die absolute Korrelation ist meiner Meinung nach nicht richtig und auch nicht vorhanden. Das dachten wir am Anfang. Am Anfang dachten wir, okay, ist ja kein Wunder, der hat jetzt hier diese Antikörper. Kein Wunder, läuft alles schief. Okay, was machen wir? Wir geben dem einfach mal aus Versuch einen Beta-Blocker, einen Alpha-Blocker, ne? Weil im Prinzip müssen wir ja auch gucken, worauf sprechen die denn an? Wenn dieses Herzrasen aufhört, was ja auch in der Nacht auftritt und deinen Schlaf maximal stört und auch zu Panikattacken führt, weil du ja denkst, oh Gott, jetzt ist mein Herz betroffen, dann kann so ein Beta-Blocker vorübergehend eine ganz nette Lösung sein tatsächlich. So, ich bin kein Feind von Medikamenten, ich bin zwar mehr Freund von den ganzen lebensstilassoziierten Faktoren und durchaus auch Supplementen und solchen Dingen, aber ich bin kein Feind von Medikamenten. Das heißt, in dem Moment, wo sie mir nutzen, oder wo sie uns Nutzen bringen, wollen wir sie einsetzen.
Ist ja auch akut total sinnvoll. Ich glaube, das Problem an Medikamenten ist nur, sie werden akut eingesetzt, aber chronisch nicht wieder rausgenommen.
Ja, genau. Ja, ne? Wie lange sollen sie das denn eigentlich nehmen?
Naja, und dann 10 Jahre immer? Später Pantoward zurück. Genau, ja,
genau.
Ja, ja.
So, okay, interessant gedacht. Ja, genau, sehe ich genauso. Also das heißt, kurz eingesetzt, fokussiert eingesetzt, mit einem ganz klaren Ziel. Super, aber immer wieder mit der Frage, brauchen wir es noch? Ne, dass man es immer wieder überprüft und das ist das, was eben auf dem klassischen Markt nicht passiert. Die Leute kriegen quasi die ganze Zeit ihre Medikamentenrezepte und keiner fragt sich, ob sie es noch brauchen. Das machen wir anders, ne? Ganz klar. Okay, genau. Also das heißt, diese Antikörper, die spielen durchaus eine Rolle, aber wir haben nicht die absolute Korrelation zwischen total krassen Antikörpern und die müssen auch dann total betroffen sein, die Leute. Ich kenne Patienten, die haben ultra krass hohe Antikörper, die haben aber keinerlei von den Symptomen. Nix. Die sind arbeitsfähig, denen geht's gut. So, und deswegen muss man auch immer hier relativieren. Am Anfang dachten wir, das wäre so der heilige Gral. Oh geil, jetzt haben wir was gefunden. Jetzt können wir was behandeln und dann können wir das vielleicht auch wirklich verallgemeinern. Aber so ist es leider nicht. Wir müssen uns jeden Fall einzeln angucken, was die Sache so schwierig macht. Und dann musst du quasi auch noch in der Lage sein, als Arzt diese Komplexität der Dinge miteinander zu verbinden. Und da ist, glaube ich, die Schwachstelle im System, dass das nur wenige Leute können. Und die wenigen Leute sind halt am Limit ihrer Kapazität angekommen, so geht es mir auch, müssen leider sagen, wir können jetzt hier keine Patienten mehr aufnehmen, weil die Therapie, die Strategie, die Behandlung der Patienten ist so kompliziert, so komplex. Wir können das. Nur dafür ist einfach keine Zeit und finanziell auch keine Ressource, die im System in irgendeiner Form bereitsteht für so eine intensive Behandlung. Und das ist das Problem.
Was ich mich jetzt gerade frage, gerade wenn so das Wort Komplexität im Raum steht, wo kommen diese Autoantikörper her? Also wie können wir jetzt diese Kombination zu diesem Post-Covid-Thema spielen? Also ja, ich habe jemanden, der hat irgendwie einen Virusinfekt, sei es in dem Fall jetzt Corona gewesen oder das Coronavirus. Und ich habe jetzt irgendwie jemanden, der sich viel betätigt währenddessen, der nicht das macht, was du gerade eben alles erklärt hast. Und ich bekomme dann in was für einem Abstand bekomme ich dann Symptome? Bei dem einen ist das vielleicht sofort, bei dem anderen fängt das erst 3-4 Monate später an.
Genau, eher später tatsächlich. Mhm. Also du merkst möglicherweise tatsächlich nach dem Infekt, dass du so immer noch ein bisschen schlappi bist und dich nicht so richtig erholst und dass dann irgendwann sozusagen die schlimmere Stufe reinkickt nach, weiß nicht, 4, 8, 6, 12 Wochen zum Teil. Dann wird es ja schon gar nicht mehr in Verbindung gebracht. Ja, das ist ein bisschen das Problem. Das heißt, man muss quasi aus meiner Sicht als Arzt, also ich sage gerne ungern, man muss, ja, weil jeder muss ja für sich selber entscheiden, was er gerne machen möchte. Aber aus meiner Sicht muss man eine adäquate Anamnese machen. Also wann hat es angefangen? Wie ist das entstanden? Was ist dein Gefühl? Und ganz wichtig ist, dass man den Patienten danach befragt, was er denkt. Du musst ihn fragen, was denkst du? Was glaubst du? Wie ist das entstanden? Was ist passiert? Wie sind die Zusammenhänge in deinem Leben? Punkt. Weil ich bin doch nicht der Patient. Ich bin nur der versucht, objektiv zu beurteilen, was er mir jetzt sagt und in einer Art, also ich die Anamnese in eine Art biochemisches Modell zu übersetzen. Ich bringe das zusammen, aber das muss er mir schon sagen. So, also wir müssen ganz genau hinhören, wie ist denn das verlaufen, wie ist das gegangen? So, und dann quasi an dem Punkt, wo er dann kommt, nochmal schauen, okay, ist es dann wirklich das? Es wird ja auch relativ leicht jetzt auf das Thema Post-Covid geschoben. Mhm. Ja, jeder hat jetzt plötzlich Post-Covid.
Ja, genau, das meinte ich eben.
Auch das halte ich nicht für, das ist nicht richtig. Ja, das ist auch nicht sinnvoll, das so zu sehen, denke ich. Ja, wir müssen immer noch differenzieren. Also das heißt, offen sein für andere Optionen. Aber ich denke, dass eine gute Anamnese und eine sehr adäquate Befragung des Patienten uns schon auch auf diesen Weg bringt, zu verstehen, wo kommt das jetzt her. So. Und dann lässt sich ja, wenn wir dann Diagnostik machen, durchaus auch verifizieren, was machen denn jetzt die Mitochondrien und was machen denn jetzt quasi diese ganzen Organsysteme, diese Big Five, von denen ich gerade gesprochen habe, gibt es da überhaupt Hinweise auf irgendwelche entzündlichen Prozesse? Aber du hast ja eigentlich gefragt, wo diese Antikörper jetzt herkommen.
Ja, so. Aber vielleicht differenziere ich das noch ein bisschen, diese Frage, weil ich glaube, das ist was für viele jetzt, die zuhören, dann wahrscheinlich auch so ein bisschen kontrovers, weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel Hashimoto vorstelle und da gibt es ja auch verschiedene Antikörper und da sehe ich ja aufgrund verschiedener Problemstellungen in meinem Leben, schlechter Schlaf, vor allen Dingen schlechte Ernährung und gewisse Dinge, gibt ja auch korrelative Zusammenhänge zu Gluten mit TPO-Antikörpern und solche Geschichten. Ich frage mich jetzt, okay, wir haben irgendwie Corona, wir haben irgendwie Spike-Protein, wo kommen jetzt diese Autoantikörper von diesem POTS-Panel, die wir ja messen, wo kommen die her? Ist das eine Komorbidität, die aufgrund von diesem ganzen Stress entsteht, wo kommen die her, die Antikörper? Also klar, aus dem Körper, aber was löst das aus?
Ja, also die erste Frage, die wir uns ja noch nicht gestellt haben und die wir auch nicht beantworten können, weil wir ja vorher nicht gemessen haben, hatten die nicht vielleicht vorher schon? Wir wissen es nicht, weil es gibt Daten, die zeigen, dass eben auch bei Gesunden diese Antikörper vorkommen, ohne irgendeine klinische Relevanz. Sind das jetzt zufällig die gleichen? I don't know. Also weiß ich nicht. Also es gibt auf jeden Fall Hinweise darauf, dass auch gesunde Zielgruppen oder gesunde Menschen diese Antikörper schon haben. So. Antikörper kommen immer aus B-Zellen. Das heißt, B-Zellen aus dem erworbenen Immunsystem sind antikörperproduzierende Zellen. bedeutet am Ende des Tages, produzieren die diese ja immer nur dann, wenn sie Kontakt hatten, ja, mit einem Antigen. Das heißt, Antigene sind immer Eiweißbestandteile, deswegen ist das mit dem Spike-Protein, Spike-Eiweiß ja auch so ein Problem im Prinzip, weil das Immunsystem darauf definitiv reagiert. Es könnten ja aber auch andere Eiweiße sein, die da triggern, nobody knows. Ja, das ist halt schwer zu sagen. Aber schlussendlich hat es wieder, wenn ich das jetzt runterbreche und sage, okay, wie entsteht denn das eigentlich, wieder was mit dem Thema Mikrobiom und Darmgesundheit oder Schleimhautintegrität zu tun. Und eigentlich müssen wir uns quasi, egal über welche Erkrankung wir uns Gedanken machen, egal welche es ist aus meiner Sicht, müssen wir uns sagen, Disease begins in the gut, alles beginnt im Darm. Und da meine ich nicht den Darm an sich, sondern ich meine das schleimhautassoziierte Immunsystem. Und darüber müssen wir uns Gedanken machen, weil da passieren die Sachen, da fängt es an. Das ist der größte Kontakt zur Außenwelt, den wir haben. Alles, was reinkommt, ist fremd. Und die eigentliche Fähigkeit, die wir irgendwie brauchen, die wir eigentlich brauchen, das ist sozusagen die Main-Fähigkeit, die wir brauchen, ist zwischen Abwehr und Toleranz zu unterscheiden. Das heißt, man sollte in der Lage sein, oder der Körper, unser Immunsystem sollte in der Lage sein, zu entscheiden, der Brokkoli ist unser Freund und das Virus ist unser Feind. So, wie kommt das jetzt dazu? Das ist ja eigentlich total spannend, ja? Also wir erwerben im Laufe unseres Lebens quasi diese Fähigkeit der Toleranz auf Lebensmittel, die der Körper ganz genau kennt. Und dann benutze ich auch da wieder, ich spreche gerne in Bildern mit meinem Patienten, weil ich glaube, es ist einfacher, sich dann vorzustellen. Also wir haben gelernt zum Beispiel, dass ein Brokkoli-Knöpfchen, also stellst du jetzt dieses grüne Knöpfchen vor, das kommt so daher, das ist ein Brokkoli, und dann weiß der Körper, ach guck mal, ein Brokkoli, das ist super für uns, da sind ganz viele Nährstoffe drin, wow, ganz toll, können wir tolerieren, wir machen keine Immunreaktion auf dieses Brokkoli. So, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass viele Leute eine Verdauungsstörung haben aufgrund von Stressoren oder Antibiotikatherapien oder Pantoprazoltherapien, also Magensäurehemmung, dann kommt vielleicht das Brokkoli nicht mehr so daher, sondern als Doppelknöpfchen, ja, zwei Knöpfchen. Und das kann der Körper dann schon gar nicht mehr erkennen. Und dann sagt er sich, das kenne ich nicht. Was ist das denn? Ja, dann sagt es nicht mehr, es ist ein Brokkoli, sondern wird es angegriffen. Und so entstehen Antikörper, die dann quasi sich merken, dass das Doppelbrokkoli möglicherweise unser Feind ist. Und diese Antikörper werden produziert und fluktuieren und schwimmen so im Körper herum und treffen zufälligerweise dann auf etwas, was ähnlich aussieht. Und das nennt man Mimikry-Effekt. Bedeutet, eine Verwechslung findet statt. Und so kann es dann dazu kommen, dass dann quasi unser Körper die Schilddrüse angreift, weil er dachte, ja, das sieht ja irgendwie aus wie der Doppelbrokkoli, das ist jetzt hier ungünstig. Ich bin zutiefst davon überzeugt, und das ist auch jetzt hier keine wissenschaftliche Aussage, der Körper tut nichts, um sich selbst zu schaden. Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht daran. Ich glaube daran, dass der Körper nur tut, was ihm gut tut eigentlich. Und dass wir aber über das, was wir mit ihm tun, verhindern, dass er diese Fähigkeit hat. So, und dann gerät alles aus den Fugen. Das ist das Ding. Wenn wir aber wieder da zurückkommen würden zu der positiven Sichtweise unseres Körpers, dass der Körper ein absolut krasses Wunderwerk ist, dass wir ihn ernst und wahrnehmen sollten, dass wir auf ihn hören sollten und er uns immer das richtige Signal gibt, nur wir sind halt vielleicht einfach zu beschränkt, das zu begreifen, dann wären viele Dinge anders. Das glaube ich.
Ich hoffe nicht, dass das irgendjemand anders glaubt, ehrlicherweise. Also gibt es irgendjemanden, der glaubt, also ich stelle mir gerade wirklich tatsächlich die Frage, was ja eine absurde Frage ist, glaubt irgendjemand, oder gerade aus diesem medizinischen Space, glaubt jemand, dass der Körper sich bewusst schadet? Also, verstehst du, wenn ich es umdrehe, verstehst du, was ich meine?
Ich verstehe, was du meinst. Also ich sage das, glaube ich, deshalb, weil in meiner medizinischen Ausbildung immer so eine Art, also eine Autoimmunerkrankung war immer, der Körper greift sich selber an. Immer so,
ja,
mit,
aber
der,
ist ja eine Lösungsstrategie eigentlich, oder?
Ja, genau. Aber die Frage ist sozusagen, also mir wurde immer so vermittelt, das ist irgendwie so ein Fehler im System. Ja, das ist dumm. Ja, das ist okay. So ein Fehler im System, das ist dumm.
Also eine Fehlverschaltung, ja. Der Körper ein Fehler. Ja. Und, okay.
Und der ist gegen uns, der ist gegen uns. Der ist jetzt gegen uns.
Okay.
Genau. Und das glaube ich nicht.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Und von daher ist am Ende des Tages tatsächlich, also wenn sowas passiert, dann gibt es eine Verwechslung, beziehungsweise ist das die Strategie des Körpers, die letzte Strategie, die er schafft. ja, damit nichts Schlimmeres passiert. Mhm. So. Und dann ist ja wiederum die Frage, dann müssen wir wieder einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, wenn das so entstanden ist, und davon bin ich auch total überzeugt, wenn das so entsteht, dann kann das auch wieder aufhören. Mhm. Und dann ist die Frage, wie?
Ja, ich wollte gerade noch sagen, weil ich glaube, die entscheidende Frage ist ja, wie kann ich dem Körper diese zwei Brokkoli-Knöpfchen wieder wegnehmen? Mhm. Oder kann ich irgendetwas machen, was dazu führt, dass es nicht wieder zwei Brokkoli-Knöpfchen sind? Und das ist ja auch das, was das am Ende das, sowohl das Therapeutische als auch das Entscheidende ist, aber auch das, warum, glaube ich, so viele Leute lost in diesem Space sind. Mhm. Weil das ja nicht das ist, was wieder back to the roots, sondern es ist immer neu und neu und neu und das noch und wir brauchen das Medikament und das und
genau,
das.
Genau, und wir unterdrücken und unterdrücken und unterdrücken.
Genau, das meine ich.
Und am Ende des Tages wäre es ja sinnvoll, wir würden versuchen, die Homöostase wiederherzustellen.
Die Frage ist da nur, wo fängt man da an?
Mhm. Gute Frage. Wir versuchen das folgendermaßen zu clustern. Also relativ simpel und das ist auch nicht meine Idee, sondern es kommt aus der Functional Medicine Richtung. Wir minimieren, was dem Körper schadet, mhm, und wir maximieren, was dem Körper gut tut. Und wenn wir quasi dann geschafft haben, dieses Gleichgewicht einzustellen, dann wird der Körper selber in die Heilung gehen. Und das hört sich jetzt esoterisch an, ja, also das meine ich gar nicht so. Sondern ich denke quasi, wenn die Belastung sinkt und der Support für das richtige Funktionieren maximal hochgefahren wird, dann wird der Körper alles dafür tun, gesund zu werden. Der Körper will gesund sein. Er will gesund sein. Er will nicht krank sein.
Und wir reden jetzt von negativen Dingen, so Standarddinge wie also Transfette, schlechte Ernährung, all solche Sachen.
Total.
Also jetzt nichts Fancy-mäßiges.
Nein, genau. Wir reden genau von diesen Dingen. Mhm. Wir reden davon, dass wir quasi schlechte Ernährung wegnehmen, dass wir Bewegungsmangel versuchen zu beenden, dass wir vielleicht an unserem Mindset arbeiten, an unseren Glaubenssätzen, die uns ja möglicherweise auch verhindern, dass wir gesund werden, dass wir versuchen, uns mit Leuten zu umgeben, die uns einen Uplift geben und uns nicht runterziehen, ja, dass wir schauen, dass wir gute Energien haben und so weiter. Vielleicht kaufe ich mir noch einen Hund, ja, und habe so ein Emotional Support Animal, whatever. So, das wären all die Dinge, die positiv sind natürlich. Und wir versuchen, das ist Lifestyle-Medizin. Mhm. Und das ist halt total verrückt, weil das wird ja in so eine Wellness-Ecke geschoben. Ja, das ist alles Shishi-Medizin da, was die Bialowons macht. Das ist alles Shishi, habe ich alles schon gehört. Ja, vor allen Dingen von meinen ursprünglichen Mitstudenten und Kollegen aus meiner Notaufnahmezeit. Und ich meine, ich war ja eine ganze Weile sehr wild unterwegs, also in Notaufnahmen und Rettungshubschraubern und solchen Dingen. Ja, und das vertrete ich auch zu 100%, finde ich geil. Aber für das Thema chronische Erkrankungen hat das System keine Antwort. Mhm. Und die haben dann immer gesagt, ach ja, da ist sie wieder, die Hexe mit der Shishi-Medizin aus Oberkassel. Und ich habe immer gesagt, wisst ihr, das ist ganz einfach, weil ich fange erst da an zu denken, wo ihr aufgehört habt und gehe den Rest mit dem Patienten, was sie brauchen, um gesund zu werden. So. Mhm. Und so ist es jetzt im Endeffekt auch, ne? Und wir nutzen dazu Lifestyle-Medizin, das ein völlig abgeklatschtes Wort ist, aber das ist die Basis. Also Medizin ist Ernährung. Mhm. Medizin ist Bewegung und die Versorgung mit entsprechenden Nährstoffen. Und dann kommt noch das Psychoemotionale dazu. Und wenn wir das versuchen, in unser Leben zu implementieren, und ich meine damit nicht, dass wir dann quasi uns kasteien und auf alles verzichten und jetzt dürfen wir nur noch im schlimmsten Fall Birkenstock tragen und Körner essen, das meine ich damit nicht. Ja, sondern wir versuchen den Menschen zu vermitteln, dass ein gesunder Lifestyle, und das tust du ja genauso, eigentlich ziemlich geil ist und total Spaß macht und ja, auch happy macht. Ja, also ich habe nicht das Gefühl, dass mein Leben unglücklich ist. So, aber ich stopfe mich nicht den ganzen Tag mit Chips voll. So, vielleicht bin ich deswegen auch ganz happy, aber ne, no matter what, das ist aber das Thema. Das ist das Thema. Und wir müssen quasi zu so ganz banalen Dingen zurückkommen. Aber das Interessante ist ja, dass viele Leute es gar nicht für möglich halten, dass diese Dinge, diese banalen Dinge, einen solchen Impact haben auf unsere Gesundheit, dass nur das zu verändern meistens schon ausreicht, um das System zu verbessern. Und das sehen wir ja dann vor allen Dingen, wenn wir mit Leuten arbeiten zum Thema Darm und Mikrobiom. So, was machen wir denn da eigentlich? Wir sagen denen, die Schleimhautbarriere ist nicht mehr so ganz taco, deine Bakterien sind nicht so richtig gut verteilt. Und was machen wir dann? Wir stellen denen die Ernährung um. That's it. Mhm. Und dann sieht man quasi, nach welcher Zeit oder wie schnell eigentlich das System sozusagen total positiv darauf reagiert und sich freut, dass endlich mal was Sinnvolles reinkommt.
Mhm.
Unglaublich.
Vielleicht gehen wir da nochmal so ein bisschen spezifisch rein, weil wir haben jetzt sehr oberflächlich über die immer wieder Ernährung und immer wieder Bewegung und so. Ja genau, was bedeutet das jetzt? Also gerade wenn ich mir so diese, also gehen wir jetzt mal von jemandem aus, der sich so in dieser Stufe 2, in diesem Chronic Fatigue befindet, also dem es schlecht geht, aber jetzt nicht so schlecht, wie letzten Endes die Leute in der Endstufe. Und wir haben ja diese 5 Systeme, oder du hast das Big 5 eben genannt, Gehirn, Gastrointestinaltrakt, das ganze Nervensystem, Muskulatur und Immunsystem, also irgendwo spielt da sicher auch viel Insulinresistenz und so ein ganzes Ding irgendwo mit rein. Wie diagnostiziere ich das jetzt? Oder wie gehe ich da jetzt ran? Wie gehe ich grundsätzlich da jetzt ran und unterscheide jemanden, der mit einem ähnlichen Symptombild kommt, um zu sagen, ist es Post-Vac oder wo fange ich jetzt mit der an? Welches dieser 5 Systeme, also gucke ich mir alles an? Mache ich da jetzt von einer HRV-Diagnostik über einen kompletten Immunstatus mit TNF-Alpha, Interferon, Gamma bis zur Riesenmikrobiomanalyse für 5000 Euro. Wo fange ich denn an?
Weil das Gott sei Dank sind die ja nicht mehr so teuer.
Ja, genau, mittlerweile
ja,
nicht
ja, stimmt,
mehr.
Stimmt. Ne?
Aber also wo fange ich an? Weil da sieht man ja auch so den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr so richtig.
Du hast recht und das macht die Sache auch so schwierig und auch so teuer, ehrlich gesagt, weil am Ende des Tages natürlich sehr, sehr schwierig ist zu entscheiden, was lasse ich jetzt davon weg. So, also in einer perfekten Welt, in der ich gerne wäre, ja, ohne auf irgendwas achten zu müssen, würde ich natürlich alle 5 Systeme vollständig abklären. Mhm. Ne? Das heißt, ich würde mir in allen Systemen die entsprechenden Untersuchungen angucken, die ich dafür brauche, um zu beurteilen, ob dieses System jetzt gut oder schlecht funktioniert.
Mhm.
Und
mal ein paar Beispiele nennen.
Also du hast ja gesagt, Herzratenvariabilitätsmessung ist für mich die absolute Basis, weil ich will ja wissen, ob jemand überhaupt in der Lage ist, über seine Atmung sein Nervensystem zu steuern.
Mhm.
Ist er dazu in der Lage, denke ich mir so, okay, Gott sei Dank, das klappt irgendwie noch darunter, da gibt es noch eine Regulation, das ist gar nicht so schlimm. Funktioniert das aber nicht mehr und wir haben eine Regulationsstarre, dann müssen wir auf einer ganz anderen Ebene mit den Menschen anfangen zu arbeiten, als mit denen, die das schon noch können.
Mhm. Ne? Machst du da so eine Dauermessung? Du hast jetzt einen Oura, glaube ich, an oder sowas?
Genau,
ne?
ich hab selber einen Oura. Ich liebe den. Der ist mein Sensor, mein Seismograph. Der zeigt mir immer, wenn ich mal ruhiger machen muss, zeigt er mir das, bevor ich es selber wahrgenommen habe. Deswegen addicted. Aber wir machen tatsächlich erstmal nur eine Momentaufnahme in der Praxis und machen aber auch da quasi eine Atemintervention. Mhm. Ne? Damit wir
also
wissen.
Guckst du nach einer Starre oder sowas?
Genau, ne? Ich gucke, können die über die Atmung regulieren? Ja, nein. Und wenn die das nicht können, dann müssen wir auf einer ganz anderen Ebene anfangen, als wenn die das noch können.
Mhm.
Wir suchen nach Ressourcen. Ich suche nicht nach Schwächen.
Mhm.
Dann untersuchen wir definitiv.
Also, lass mich das nochmal kurz unterstreichen. Das heißt, du suchst nicht nach Dingen, die falsch laufen, sondern du suchst Ansatzmöglichkeiten, wo du helfen kannst.
Mhm.
Okay.
Wo können wir es besser machen?
Mhm.
Also wo ist es schon gut und wo können wir rein investieren, dass das System noch sozusagen besser wird?
Mhm.
So, auf das Schlechte zu fokussieren, bringt uns überhaupt nicht weiter. Ich erlange zwar Erkenntnisse in den ganzen Untersuchungen, weiß, okay, hier ist nicht so gut, okay, aber ich weiß ja dann, hier und hier und hier und hier ist das schon richtig gut und das pushen wir hoch.
Also du kommunizierst es auch eher bewusst positiv, nicht mit einem Krankheitsfokus, ne?
Genau.
Ja, finde ich auch mega wichtig.
Meine Kommunikation ist Motivation und Support.
Mhm.
Ne, das heißt, ich stelle die Stärken heraus und ich versuche auch immer, die Stärken zu erkennen. Jeder hat eine Stärke. Jeder hat ein Potenzial. Und sich immer nur auf die schlechten Sachen zu fokussieren, das ist ja in Deutschland sozusagen so der Tenor in der Gesellschaft. Ja, alles wird immer schlecht geredet. Mhm. Es ist immer alles ganz schlecht und alle gucken immer nur auf das Schlechte. Aber wenn wir das machen, finde ich, verbauen wir uns halt einfach alle Fähigkeiten, die wir eigentlich haben. Also lass uns doch bitte ressourcenorientiert gucken und schauen, okay, was ist besonders gut? Was kannst du gerade? Was macht dir Spaß?
Mhm.
So, was sind die Ressourcen? Wo können wir dich unterstützen? Und das versuchen wir herauszustellen. Das heißt, du würdest auch niemals von mir hören, wenn du mir ein Ernährungstagebuch einreichst, dass ich zu dir sage, ja, das ist aber alles scheiße hier. Das würde niemals passieren. Wir würden sagen, ja, okay, hier gibt es Potenzial zur Optimierung.
Mhm.
Ja? Guck mal, das ist schon richtig gut. Das hier ist, naja, nicht so toll, aber macht ja nichts, können wir ändern.
Mhm.
So, weil ich bin absolut davon überzeugt, dass man alles verändern kann. Du kannst dich jeden Tag neu entscheiden. Und das ist einfach total cool. Und wenn man diese, meiner Meinung nach, quasi diese Einstellung verfolgt, dann hast du nur, du siehst nur Optionen.
Mhm.
Du bist die ganze Zeit in einem Meer von Optionen.
Mhm.
Du kannst nämlich alles verändern. So. Und niemand erwartet, dass der Mensch sich von heute auf morgen 180 Grad dreht. Ja, das kann ich selber auch nicht. Und ich erwarte nie etwas von dem Patienten, was ich nicht selber auch kann oder können, müsste, könnte, wollte. Sondern wir versuchen, in kleinen Schritten voranzugehen und ihn auch zu ermutigen auf dem Weg. Ja? So, das sind kleine Sachen. Wir schätzen aber auch die kleinen Schritte.
Aber da brauchst du halt auch wieder dieses Langzeitbetreuungsthema eigentlich. Ne? Also ja. Da ist einmal zum Arzt gehen und dann eine Lösung kriegen, das funktioniert ja nicht.
Gar nicht. Ne? Nee, gar nicht. Also man braucht zum Teil wirklich auch mehrere intensive Gespräche, bevor man sozusagen an den Punkt ankommt, warum das System eigentlich aus dem Ruder gelaufen ist. Mhm. Das erfasse ich meistens nicht in der ersten Stunde. Ich rede mit jedem Neupatienten eine Stunde.
Ja, und, machen wir auch.
Ne, da habe ich mich quasi schon vorbereitet. Der hat mir schon einen Fragebogen ausgefüllt. Der ist schon 20 Seiten lang. Und ich weiß über den schon unfassbar viel. Und dann gehe ich quasi auf diese Dinge ein und versuche herauszufinden, wo ist denn eigentlich das System durcheinander geraten? An welchem Punkt? Wo ist es übergelaufen, das Fass? Weil es gibt bei jedem von uns gibt es diesen Punkt. Da gibt es, wo es sich dreht. Oder wo etwas passiert ist, was uns dreht. Und wenn wir diesen Punkt erfassen, dann können wir auf der Ebene anfangen zu arbeiten. Mhm. So. Und genau. Also von daher, wir versuchen es positiv, also eine positive Psychologie darunter zu legen. Mhm. Weil dieses ganze Negativ kann ich mir nicht.
Der auch einen selber bringt.
Kann ich mir nicht geben.
Wenn wir jetzt mal so vom Nervensystem eine. Also du hast gesagt, Nervensystem machst du so primär HIV.
Genau.
Gibt es doch irgendwas anderes, was ihr da macht? Viel, oder?
Wir machen im Prinzip fürs Nervensystem jetzt erstmal die HIV. Wir können natürlich auch eine Polysomnographie machen, also eine Schlafanalytik, die auch die Hirnströme mit abgreift. Mhm. Wir arbeiten mit einem Schlafmediziner zusammen, der mir das dann individualisiert auswertet. Mhm. Und um zu gucken, ne, die schlafbezogenen Störungen sind ja bei Fatigue auch unglaublich weit verbreitet. Mhm. Die Leute sind eigentlich total müde, aber können nicht schlafen. So. Und da ist ja dann auch die Frage, was ist das Problem? Haben die keine Tiefschlafphasen? Haben die keine REM-Schlafphasen? Können die ihr Hirn quasi über Nacht nicht mehr leer machen? Ne? Ich liebe den Michael Nehls zu diesem Thema mit dem erschöpften Gehirn. Ein unglaublich cooles Buch, was man sich dazu echt mal durchlesen könnte. Also schaffen die es in der Nacht, quasi ihre ganzen Erlebnisse zu verarbeiten? Ja, nein. Oder sind die halt quasi so angeschaltet, so im Stress, dass die eben keinen regenerativen Schlaf mehr haben, dann lässt sich ja auch am Thema Schlaf extrem gut arbeiten. Mhm. Wenn ich aber den Eindruck habe, die haben quasi über diese von mir durchführbaren Maßnahmen etwas Auffälliges im Nervensystem, dann verweise ich ja durchaus auch nochmal zu Fachkollegen, ne, die andere Untersuchungen machen können als ich. Ich habe nicht den Anspruch, dass ich alles kann, sondern ich kenne die Leute, die es am besten können. Mhm. Und dann schauen wir durchaus, wie quasi Nervenleitmessungen aussehen. Interessant ist aber, dass bei den Post-Covid-Patienten die meistens nicht beeinträchtigt sind, sondern dass es vielmehr eben um die Faserdichte geht. Und um die sogenannte Polyneuropathie, also Small-Fiber-Polyneuropathie, kann aber auch eine Large-Fiber-Polyneuropathie sein. Also von daher die kleinen und die großen Nerven betreffen. Und das muss man dann tatsächlich über eine Biopsie zum Beispiel rausfinden. Dann würde man eine Probe nehmen, dann würde man das einschicken, würde sich die Faserdichte angucken. Genauso wie, wenn man sich die Durchblutung anguckt, kann ich natürlich einen Schellung-Test machen und auf die Arme und Beine gucken und auf die Füße. Und dann sehe ich da ja schon diverse Symptome. Ich kann aber natürlich auch eine Nummer weitergehen. Ich kann eine Durchblutungsmessung machen. Da sehe ich aber nur die Arterien. Die sind in der Regel auch überhaupt nicht betroffen. Und dann kann ich weitergehen und sagen, okay, wenn das noch nicht reicht, dann ließe sich ja eine Durchflusszytometrie machen oder zumindest eine Laser-Durchblutungsmessung oder eine Kapillarmikroskopie. Mhm. Im Prinzip die Nagelfalzmikroskopie, ja, um zu gucken, wie sehen die kleinen, winzigen, kleinen Gefäße aus. Dann sehen wir da auch häufig Auffälligkeiten, dass die kaputt gegangen sind, dass die eben quasi nicht mehr existieren, dass auch da die Dichte abgenommen hat. Und dann wissen wir, aha, okay, wir haben peripher ein echtes Problem, wir haben ein Nervenproblem, wir haben ein Gefäßproblem, dann haben wir schon zwei Dinge. Und dann lassen sich quasi zu dem Thema Gefäße vor allen Dingen auch sehr, sehr viele Blutwerte bestimmen, die Hinweise darauf geben, ob ich an so einer Endothelitis, Vaskulitis leide. Mhm. Und dann können wir eben über diese Reaktionen, also sind eigentlich Entzündungsmarker, sagen, ja, passt dazu. Hau mal ein paar raus. Also zum Beispiel messen wir solche Sachen wie Interleukin 1, Interleukin 8, LPP, LA2. Rantes, VEGF.
VEGF mhm. Möchte ich auch,
okay. Ja, machen wir regelmäßig, also mache ich tatsächlich regelmäßig. Der Growth Factor, also das bedeutet, ob da eine Biogenese von Gefäßen stattfindet. Ja, der Körper versucht ja dann möglicherweise zu regenerieren. Ja, das müsste ist positiv.
Müsste
ja
theoretisch dann hochgehen,
ne? Genau, müsste hochgehen. Oder Rantes ist auch ein Wert, der häufig eher im Zusammenhang mit Zähnen auftaucht. Hast du ja selber erlebt, genau. Aber mit in Kombination mit CRP ultrasensitiv dann zu gucken, habe ich hier eine Silent Inflammation, die durchaus auch aus den Gefäßen kommen kann. Vielleicht haben Leute auch Zahnthemen, kann ja auch sein, ne? Genau, Interleukin 6 messen wir, TNF-Alpha messen wir. Das sind natürlich Entzündungsmediatoren, die uns eben sagen, wie krass ist denn jetzt hier eigentlich der Status? Und wir gucken uns dann natürlich auch noch das Immunsystem an, schauen, wie ist die Verteilung? Habe ich Schwächen im Immunsystem, zum Beispiel keine natürlichen Killerzellen, sehen wir häufig. Oder sehen wir vielleicht sogar auch eine virale Reaktivierung. Das lässt sich ja auch messen. Ne?
EBV jetzt zum Beispiel oder so.
Zum Beispiel Epstein-Barr-Virus, Zytomegalie-Virus, Herpes-Virus, Varicella zoster, also der Windpockenerreger und so weiter. Also die Dinge lassen sich messen, aber du hast jetzt wahrscheinlich kurz in deinem Kopf zusammengerechnet, was das alles kostet.
Ja,
also
ziemlich viel. Allein schon die Interleukin-Geschichten sind ja recht teuer.
Genau, das Laborprofil ist teuer. Das Interessante ist natürlich, dass der Arzt hat auf das Labor keinen Einfluss, bedeutet, der verdient daran nichts. Braucht aber diese blöden Werte, damit er jetzt in irgendeiner Form eine sinnvolle Strategie entwickeln kann. Und da sind wir schon bei 4.000 Euro oder 5. So, das heißt, das ist eine total ungerechte Gesamtlage. Das bedeutet, das können sich möglicherweise Privatversicherte leisten, wobei auch da nicht sicher ist, dass das alles erstattet wird, weil die das für sinnlos halten, was wir da machen. Und für Selbstzahler ist das ein Kostenaufwand, der geht ja jenseits von Gut und Böse. Ich bin mir dessen bewusst. Ich muss aber einfach auch sagen, ich brauche ein paar Fakten. Ich bin ja keine Vermutungsmedizinerin. Ich habe zwar eine ultra krasse klinische Erfahrung, sicherlich, aber ich mag nicht vermuten. Ich möchte Fakten schaffen, weil wenn ich am Ende des Tages etwas verändere, möchte ich belegen, dass es funktioniert, so dass ich mich nicht eben auf einer, das habe ich vielleicht irgendwo rausgependelt, Geschichte bewege, sondern wirklich mit Daten und Fakten belegen kann, dass das, was wir da tun, auch gut ist, weil das müssen wir machen. Weil wir sind ja angreifbar, weil wir Dinge anders tun als andere Menschen.
Ich glaube, böse Zungen würden jetzt wahrscheinlich sagen, wo du im Vorgespräch schon mal gesagt hast, du provozierst gerne, ich provoziere dich jetzt mal kurz. Das ist ja trotzdem vermuten, weil das ist ja, du misst zwar und du siehst dann schwarz auf weiß etwas, aber es ist ja trotzdem nicht bewiesen, oder?
Tatsächlich, ja, muss ich dir zustimmen. Man könnte diese Daten ja natürlich alle mal zusammennehmen und einfach mal Korrelationen machen. Ja, man könnte die ganzen Menschen, die mit dieser Diagnose herumlaufen, einfach mal messen. Und dann könnte man sich das angucken. Also wir haben Hunderte gemessen. Wir sind nicht ohne Grund auf diese Werte gekommen, weil wir messen die Werte, die wir am häufigsten auffällig sehen. Und da sind wir nicht die Einzigen. Also es ist nicht meine Praxis als einziger Ort, die das so macht, sondern es gibt ein paar gute Kollegen, mit denen wir das gemeinsam machen und mit denen wir uns auch gemeinsam entwickeln. Also das heißt, nicht alles, was ich heute hier erzähle, ist aus meinem Kopf herausgefallen, sondern es hat sich quasi über die Zeit mit einem kleinen, ich sag mal, erlauchten Kreis von Ärzten entwickelt, die quasi dasselbe Mindset verfolgen, nämlich der Meinung sind, es ist eine organische Störung und nicht eine psychosomatische Störung. Es ist eine organische, eine körperliche Ursache dahinter, die sicherlich einen psychosomatischen Schaden hinterlässt. Weil ich meine, Entschuldigung, wenn ich nach einem Infekt nicht mehr in der Lage bin, als Mutter meine Kinder zu versorgen, dann habe ich ein psychisches Problem. Ja. So, aber das ist nicht mein Hauptproblem. Das Problem ist anders entstanden. Und was mich am allermeisten ärgert in diesem System, ist tatsächlich, dass die Leute, immer wenn der Arzt nicht weiß, was es ist, ist der Patient psychisch erkrankt. Und das macht mich richtig rasend. Das macht mich komplett irre. So, und ich würde fast behaupten, die Kollegen sollten vielleicht selber da mal in ihre Familiengeschichten gucken. Aber am Ende des Tages, das macht mich rasend. Das wirklich finde ich so unfassbar. Ich habe einen ganz krassen Fall einer Patientin jetzt übernommen, die quasi seit Jahren, also Jahrzehnte, und die ist noch nicht alt, die ist so paar 30, ne? Läuft die herum mit wechselnden massiven Entzündungsherden an Gelenken und Sehnenansätzen. Die sind objektivierbar per Foto. Sie hat das alles dokumentiert, das ist keine Einbildung. Es findet nicht in ihrem Kopf statt, das ist zu sehen. So. Diese Herde springen auf und ab und hin und her und überhaupt, es hat sich alles entwickelt. Ich habe ihre ganze Biografie aufgearbeitet mit ihr, aber sie wurde dann, weil man sich nicht zu helfen wusste als Arzt. Und die ganzen Immunsuppressiva haben komischerweise gar nicht geholfen, in eine psychosomatische Klinik verbracht, wo sie 9 Wochen dann quasi durch die Mangel genommen wurde, alles wurde aufgearbeitet. Und entlassen wurde sie mit der Diagnose, sie füge sich diese Verletzungen selber zu und hat wahrscheinlich irgendwie eine schizoaffektive Borderline-Störung.
Hm. Ja, wenn man einmal in diesem Medusa-Kopf drin ist, wird es schwierig, da wieder rauszukommen. Ne?
Das ist. Mich macht das wirklich betroffen, weil ich so viele Geschichten davon höre und du sicherlich auch. Es ist unglaublich, es ist so unglaublich. Und was ist die Lösung? Was ist ihr Problem? Es ist so banal. Sie hat eine Neuroborreliose.
Hm. Was ja tatsächlich jetzt nicht so fancy ist, ehrlicherweise. Ne?
Gar nicht.
Aber
fancy.
Das ist das, was ich meine. Mhm. Ich glaube, den meisten fehlen diese Werkzeuge, weil die Leute gar nicht, guck mal, wir haben so viele, ist jetzt ein ganz anderes Setting und klar, wir sind auch in einer Bubble in der Praxis, so wie du auch in einer kompletten Bubble bist. So. Aber es ist trotzdem so, dass super viele Leute mit Energiemangel, aber auch super viele Leute bei uns mit psychischen Geschichten landen. Mhm. Und ein Großteil davon hat irgendwie so einen Ferritinwert zwischen 8 und 30 oder so. Mhm. Ja. 30 ist dann schon sehr hoch. Und du fragst dich echt manchmal, also es sind so banale Dinge ganz oft und es wird halt einfach gar nicht hingeguckt. Deswegen habe ich eben auch so provokativ gesagt, naja, man könnte jetzt ja auch sagen, dass du trotzdem vermutest, du guckst zwar hin, aber das ist bei diesen ganzen Themen wie Mikronährstoffen, gut, Vitamin D jetzt nicht, ist ja jetzt auch kein Mikronährstoff so richtig, aber ist es trotzdem, es kommt ganz oft immer wieder auf diese Basic-Themen zurück. Und es ist, wir haben es ja im Vorgespräch schon mal gehabt, es ist ganz oft total langweilig, weil so eine Neuroborreliose ist jetzt nicht so fancy und so kompliziert.
Das ist komplett irre. Also ich stimme dir zu 100% zu. Also ich finde es auch, also. Und das meine ich jetzt, also wenn jetzt meine Patienten da draußen zuhören, bitte nicht angegriffen fühlen, aber mich langweilt das komplett. Mhm. Weil am Ende des Tages es so banal ist, dass ich denke, das kann doch nicht sein, dass wir die Einzigen sind, die auf diese Idee kommen. Das kann nicht sein, weil es so offensichtlich ist. Ich erzähle noch eine kleine Anekdote. Ich hatte ich habe eine Mutter in Behandlung, eine ganz nette Frau, die irgendwann zu mir meinte, ob ich mir ihre Tochter angucken könnte. Die ist 16 und die war quasi mit einem Gott sei Dank nicht vollzogenen Suizidversuch in der geschlossenen Psychiatrie. Und dann habe ich gesagt, ja, also ich kann das machen, also ich kenne meine Grenzen, also ich weiß ganz genau, was meine Kompetenzen sind und was nicht. Also ich bin kein Psychiater, ich kann niemanden suizidal betreuen, das geht nicht. Ich kann nur das Add-on sein. Das mache ich bei Kindern genauso, ich bin kein Kinderarzt, das wissen die Eltern auch, die brauchen einen Kinderarzt, aber ich kann das Add-on sein. Macht den Feinschliff. So. Und die hat dann quasi, als die Tochter dann entlassen wurde mit diversen Antidepressiven, die dann in meine Praxis gebracht und ich habe ein ganz banales Blutbild abgenommen. Ein großes Blutbild, ein viel größeres Blutbild, als das große Blutbild ist. Aber
eigentlich brauchen wir einen Namen dafür, ne? Wir dürfen nicht nur diesen Namen großes Blutbild
benutzen. Nee, genau, wir müssen uns einen lass uns kommen. Das ist jetzt unser Ziel für unser Outcome hier. Also wir müssen uns einen neuen Namen dafür ausdenken.
Auf jeden Fall.
Das machen wir. So, und jetzt mal unter uns. Ich habe wirklich so ganz banale Werte gemessen. Ich habe Vitamin D gemessen, ich habe Omega-3-Fettsäuren-Index gemessen, ich habe Mineralstoffe gemessen, ich habe natürlich die Schilddrüse gemessen, ich habe natürlich den Eisenspeicher gemessen. Und guess what? Die hatte auf allen 5 Ebenen natürlich, war die leer. Die war einfach leer. Die hatte einen Vitamin B12-Mangel von 90. Ja, da möchte ich so Werte über 700, 800 sehen, dann bin ich vielleicht gerade happy. Die hatte einen Vitamin D von 6. Die hatte ein Ferritin von 5. Die hatte eine Anämie. Ja, also die hatte schon aufgrund des Eisenmangels eine Blutarmut. Schilddrüse war so lala. Ja, kein Wunder, da ist ja da nicht mehr viel. Selen wahrscheinlich auch nicht. Die hatte Magnesiummangel. Und es gibt dann so Momente, wo ich da so sitze und mir die Sachen angucke und eigentlich möchte ich dann weinen. Weil ich das als eine unfassbare Fehlbehandlung empfinde, so eine junge Frau mit einem Antidepressivum zu behandeln, wenn nicht mal die Basics abgeklärt. Und ich bin mir total sicher, dass jeder Arzt da draußen, und der kann mich jetzt hassen, und das ist mir auch wirklich völlig egal, in der Lage sein muss, zuerst zu sagen, hey, wenn jemand eine Depression hat mit 16, vielleicht fehlt dem was. So, und dann haben wir ganz banal nur diese Mängel behoben. Und sie studiert jetzt internationales Recht, sie fährt durch die Welt, sie ist total happy, ja, und nichts davon ist mehr vorhanden. Aber fast wäre sie gestorben.
Ja, also diese, ich glaube, das ist, diese Basics sind halt gar nicht klar. Weil, wie du es am Anfang schon gesagt hast, ihr versucht euch aufs Positive zu fokussieren, das machen wir ja auch, aber das Medizinstudium fokussiert sich ja auf das, was schlecht ist. Also auf ja, die Bakterien, auf die Krankheiten. Ja.
Und wir sind nicht immer dagegen.
Das, ja, ja, absolut. Und nicht das, wo es hingehen könnte. Ja. So, ja. Und das ist, ich werde dafür ja auch ständig kritisiert, weil das ja keine richtige Medizin ist und so, sehe ich ein bisschen anders, aber ja, das ist, ich glaube, das ist so ein ständiger, stetiger Kampf, den man auch nicht gewinnt, und das soll jetzt auch gar nicht falsch rüberkommen, also auch jeder, der das hört, nicht falsch auffassen, was ich jetzt sage, aber ich glaube, es ist irgendwo auch das Problem, wenn wir uns in die Praxis begeben und therapieren, weil dann entwickelt sich das System ja nicht weiter.
Richtig.
So, weil wir arbeiten dann, und das ist, wir haben im Vorgespräch schon mal kurz darüber geredet, so, du tauschst dann als Mensch, als Arzt, du tauschst dann Zeit gegen Geld, und das, selbst das rentiert sich ja am Ende des Tages nicht wirklich, auch wenn man das oft denken würde.
Ja.
Aber so entsteht ja nichts Neues, so bleibt ja alles, wie es ist. Also ja. Es muss eigentlich etwas anderes geschaffen werden, was am Ende des Tages dazu führt, dass man dann, wie du es auch eben schon gesagt hast, halt nicht 7 Tage in der Woche für Patienten da ist, weil es dann entwickelt sich halt auch nicht weiter, was aber auch irgendwie wieder ein Problem ist, wenn es halt wieder keine Leute gibt, die diese Basics machen. So.
Richtig.
Und das ist, also das Ding beißt sich irgendwo von allen Seiten in den Schwanz ein bisschen.
Wobei man ja mittlerweile, also das, und das ist ja das, was du auch machst und das, was ich auch außerhalb meiner Praxistätigkeit mache, wir erschaffen ja schon Dinge,
ja, klar.
Die Leute empowern, ja, die Echt? Den Leuten im Prinzip die eigene Verantwortung wieder zurückgeben, ja, die den Leuten quasi Wissen vermittelt, die sind besser ausgebildet als die meisten Ärzte.
Ja.
Ja. Und ich sehe das bei mir in der Praxis, sind die Leute wirklich extrem gut belesen, wirklich Hammer. Also ich lerne auch von meinen Patienten jeden Tag was Neues. Und wenn ich dann neue Ärzte einstelle, kommt es immer wieder zu der Situation, dass die halt quasi mit meinen Patienten komplett überfordert sind, weil die Patienten einfach mehr wissen als sie. Zumindest auf den Gebieten. Mhm. Ja? Und das verunsichert natürlich unsere Kollegen massiv. Erstens, weil sie es nicht gewohnt sind, dass, ne, der Arzt ist ja der Gott in Weiß, irgendwas in diese Richtung. Der Arzt weiß ja auch, wie es dem Patienten geht. Ist auch ganz interessant. Ich frage mich, wie das eigentlich entstanden ist. So, wie geht es uns denn heute? Mhm. Keine Ahnung. So, und das sehen wir halt in der Praxis auch massiv. Also das heißt, eigentlich müsste man auf 2 Ebenen arbeiten. Die eine Ebene wäre, klar, die Patienten zu empowern. Weil ich meine, der Verbraucher bestimmt den Markt. Wenn der Verbraucher sagt, ich will die Scheiße hier nicht mehr machen, ich will den Beta-Blocker nicht nehmen, ich will eine Alternative, ich will dein großes Blutbild nicht, weil dein großes Blutbild ist halt ein Scheiß gegen das Extended Blood Draw, whatever wir dann uns für Namen noch überlegen. So, das will ich nicht mehr, mach das jetzt anders. Dann wird es irgendwann hoffentlich dazu kommen, dass immer mehr Kollegen möglicherweise auch Ausbildungen suchen, wo sie das lernen können. Mhm. Wir sehen aber, dass es unglaublich schwierig ist, den Leuten und den Ärzten ein anderes Denkmodell zu vermitteln, ja. Weil wir sind ja immer dagegen, wir unterdrücken was, wir haben Symptome und die müssen weg. Oh. Ich bin ja einer völlig anderen Denkblase gefangen. Das Leuten zu vermitteln, ist unglaublich schwierig.
Ich weiß doch nicht, ob das die Aufgabe ist am Ende des Tages.
Keine Ahnung.
Also ich glaube auch nicht, also das machen wir in der Akademie auch, wir haben auch ziemlich viele Ärzte. Wobei es der kleinste Anteil von allen, aber das sind halt die, die schon mit einem bestimmten Mindset kommen.
Natürlich, sonst suchen die dich
so,
ja nicht.
Genau, das sowieso. Ja. Aber die Frage ist auch, ob man sich überhaupt hin... Weißt du, es gibt so Menschen, die studieren nach dem Abi Medizin, weil sie halt einen 0,9er oder einen 1,1er Schnitt haben.
Mhm.
Das sind aber nicht die, die Medizin unbedingt studieren wollen oft, sondern das sind halt die, die sagen, ich weiß nicht, was ich sonst machen soll, aber ich habe so einen niedrigen Schnitt, ich studiere jetzt Medizin. Ist ja auch okay, kann man ja auch machen, ne? No front dagegen. Aber ich glaube trotzdem, es ist eine Basis, wenn wir über Basis reden, die jemand als Mediziner mitbringen soll, wissbegierig zu sein soll, hey, ich will was Spezifisches. Es braucht ja den Herzchirurgen, den braucht es ja.
Absolut.
Ne? Aber ja. Trotzdem sollte man ja offen anderen Dingen gegenüber sein und nicht nur das, was man vor 20 Jahren halt vielleicht mal gelernt hat.
Ja, im Prinzip genau. Eigentlich müsste man den unbändigen Willen für die Fortbildung mit sich rumtragen.
Ja, absolut.
So, und vor allen Dingen auch immer wieder kritisch zu hinterfragen, ob das, was ich heute sage, noch korrekt ist. So, und meine Mädels in der Praxis, wenn du die jetzt fragen würdest, wie ist denn das eigentlich mit Ruth zusammenzuarbeiten? Ja,
die dann, sagen bestimmt mega anstrengend.
Ja, vielleicht, wenn ich dich dabei, nein, also ja, meine ich genauso, wie du es sagst. Ja, es ist halt wahrscheinlich super anstrengend, mit mir zu arbeiten, weil ich immer voraussetze, dass wir den Willen zur Veränderung haben. Und zwar jeden Tag aufs Neue. Wenn morgen eine Studie rauskommt oder irgendwas rauskommt, wo steht, die Mikrobiomforschung, das ist alles am Arsch, das machen wir nicht mehr, das ist völliger Bullshit, wir reden nicht mehr über den Darm, dann werden wir es umsetzen. So, weil ich davon überzeugt bin, wir agieren immer auf dem aktuellen Stand des Irrtums. Ja, heute mag das stimmen, aber in 5 Jahren sage ich dir was ganz anderes. Und deswegen ist das mit dem Thema Post-Covid natürlich auch so schwierig, weil es sich in den letzten 4 Jahren schon so dramatisch verändert hat. Alle Erkenntnisse, also das, was ich dir am Anfang der Pandemie gesagt habe, hat sich zum Teil bewahrheitet, zum Teil aber auch vielleicht nicht so. Die Vorgehensweise musste man total krass überdenken. Ja, ich war total davon überzeugt, dass man tatsächlich über das Thema Lebensstil, Nährstoffe etc. pp. Die Leute wahrscheinlich super, super, super hinkriegt. Über Infusionen, weiß ich nicht, Höhentraining und solche Dinge können wir ja nochmal drüber reden. Aber das ist auch nicht alleine richtig. So, weil die Schäden zu groß sind und wir dann tatsächlich auch Medikamente vielleicht brauchen. Und dann kamen ja wieder neue Erkenntnisse, dann haben wir das mit den Nerven rausgefunden, dann haben wir das mit den Gefäßen vermutet und rausgefunden, dann haben wir das mit der Hirndurchblutung rausgefunden und überlegt, wie wir das verbessern können sozusagen. Dann kam das mit den Viren, ja, was machen wir denn jetzt damit und so weiter. Also von daher war das auch ein Try and Error. Und da kann man einfach nur mal ganz kurz Danke an meine Patienten sagen, die quasi von Anfang an einfach gesagt haben, ich vertraue dir, ich bin mir total sicher, du bist die Einzige, die mich aus dem Scheiß-Lamassel hier wieder rausholt. Ich mache, was du sagst und ich gehe mit. So.
Anders funktioniert aber auch nicht.
Genau. So. Und wir haben uns auch getraut, Off-Label-Therapien anzuwenden. Wir haben
ja,
uns aber auch,
ehrlicherweise, ne? War ja am Anfang alles Off-Label. Also,
ja. Und zum Teil ist es auch immer noch. Ja, obwohl es schon ganz gute Daten zu verschiedenen Dingen gibt. So. Aber ja, so ist es. Und am Ende des Tages ist aber das Allerwichtigste, dass man den Patienten zuhört und sie ernst nimmt und einfach für möglich hält, dass das stimmt, was er sagt. Das müssen wir für möglich halten, weil sonst sind wir raus.
Ja. Hey, versuchen wir nochmal ganz kurz den Bogen wieder zurückzuspannen und nochmal kurz zur Diagnostik zurückzukommen.
Ja, gerne.
Ich verliere mich da auch sehr gerne drin wie du. Also wenn wir so über Nervensystem, Blutgefäße, Blutdiagnostik haben wir kurz drüber geredet. Vielleicht ganz kurz so, du hast ganz am Anfang von dem Podcast schon mal gesagt, du misst immer alle möglichen Mikronährstoffe. Was misst du da? Weil das hast du jetzt gerade nicht erwähnt, als es um Blutgefäße ging.
Also grundsätzlich natürlich, also Omega, also Fettsäureprofil ist, finde ich, unerlässlich. Omega-3 ist von entscheidender Bedeutung.
Aber komplettes Fettsäureprofil oder nur Omega-3-Index?
Also du kriegst ja für den gleichen Preis das aufgeschlüsselt. Deswegen nehmen wir halt das ganze Profil. Dann sehe ich halt.
Aber
auch,
arbeitet ihr damit? Nicht mit dem Fettsäureprofil?
Ja, tatsächlich. Wir arbeiten damit, weil wir dann natürlich auch gucken, haben die hier eine hohe Arachidonsäure, also eine hohe Omega-6-Fettsäure, die entzündlich wirkt. Arachidonsäure triggert Leukotriene. Leukotriene sind Mastzellaktivatoren. Mastzellen sagt, das Thema Mastzellen ist ein riesengroßes Thema, wenn wir über Post-Covid sprechen. Das heißt, wenn ich jetzt schon viele Leukotriene habe, die Mastzellen triggern, habe ich noch einen Trigger für die Mastzellen. Die Mastzellen gehören quasi zum angeborenen Immunsystem und schütten neben Histamin auch noch 200 andere Mediatoren aus. Und wir sehen eben ganz, ganz, ganz viele Patienten, die ein Thema mit Mastzellaktivierung haben. Also entweder die haben wirklich ein Mastzellaktivierungssyndrom schon, ja, was wir tatsächlich über verschiedene Laborparameter auch wieder abchecken können, indem man Histamin misst, Tryptase misst, Methylhistidin im Urin misst und so weiter. Da gibt es aber auch einen sehr guten standardisierten Fragebogen, den man da ausfüllen kann, wo die ganzen Kriterien abgeprüft werden. Wir nutzen diese Fragebögen, weil wir uns damit etwas unangreifbarer, weil wir dann wissenschaftlicher im Prinzip agieren. Wenn der Fragebogen von der Charité kommt, ist er validiert und die machen wir uns zunutze tatsächlich. Da gibt es Fatigue-Scores, da gibt es Die Tagesmüdigkeit kann man checken, das Mastzellaktivierungssyndrom kann man checken, ne, diverse Dinge, den SF36, also den Fragebogen zur Lebensqualität und, ja. Und das sind alles standardisierte Dinge, die habe ich nicht mir ausgedacht in meinem kleinen Kämmerlein und habe dann Bigalomet draufgeschrieben, sondern es sind so ganz offensichtliche Dinge, die schon da sind. Genau, die nutzen wir. Ja, die nutzen wir. Weil das ist halt sinnvoll zu gucken, wo starten wir, wo enden wir. Ändern sich die Dinge, ne? Dass man halt eben auch Verlaufskontrollen macht, die standardisiert sind. Punkt. So.
Das heißt, Omega-3 haben wir, was haben wir noch?
Ja, Vitamin D-Status natürlich. Und da
aktiv,
gucken,
inaktiv.
Ja, genau. Beides und das freie Vitamin D gucke ich mir meistens auch noch an, damit ich gucke, ob es da überhaupt ankommt. Ich gucke mir die Mineralstoffe natürlich an, wozu dann primär Magnesium, Selen, Zink, Chrom, Kupfer und so weiter gehören.
Misst du die im
Vollblut?
Ja. Oder im Serum?
Nee,
oder?
Vollblut. Absolut.
Ja. Das ist eine Riesendiskussion, die ich immer führe.
Von ja, also das ist eigentlich ja ganz einfach zu lösen. Ja,
ich bin da auch bei dir. Wir brauchen das auch nicht erklären, das, weil ich erkläre das so oft.
Vollblut.
Aber ich bin da auch bei dir mit dem Vollblut, aber ich verchecke auch nicht, dass das irgendwie immer noch nicht angekommen
ist. Ja, man kann sich ja einfach nur die Verteilung. Ja, genau. Ja, also, man guckt einfach mal, wie ist denn Zink eigentlich so in den Kompartimenten verteilt, naja, und dann egal. Also wer bei dieser Diskussion noch hängt, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
Das ist absolut, definitiv. Bin ich bei dir. Nicht nur, wenn er eine Jogginghose trägt den ganzen Tag.
Also ja, aber Karl Lagerfeld, vielen Dank an dieser Stelle. Nein, genau, also Schwermetalle gucken wir uns schon auch an.
Die messen wir aber auch im Blut.
Die messen wir auch im Vollblut tatsächlich. Am Ende des Tages bin ich da aber tatsächlich nicht so auf dieser, oh Gott, wir müssen jetzt was ausleiten, Schiene. Ja, eigentlich gar nicht, ehrlich gesagt, sondern ich versuche irgendwie nur abzuschätzen, wie ist denn so der Status des Körpers gerade. Es gibt ja auch Leute, die haben, weiß ich nicht, eine massive Bleibelastung zum Beispiel. Blei ist neurotoxisch. Da könnte man natürlich dann darüber nachdenken, wie kann man ihn unterstützen, dass da weniger Blei reinkommt. Oder hat er Bleileitungen, trinkt noch Leitungswasser, dann müssen wir halt mal über einen Filter nachdenken und so weiter. Daraus generieren sich möglicherweise Lebensstil-Empfehlungen. Aber dass ich die Leute jetzt chelatiere, kommt sehr, sehr selten vor. Obwohl jetzt gerade Daten veröffentlicht worden sind, die zeigen, dass die Chelatierung möglicherweise, und alles hier unter Vorbehalt, weil ich habe da keine eigenen Erfahrungen zugemacht, aber die Elimination des Spike-Proteins positiv unterstützt.
Das habe ich mir tatsächlich eben aufgeschrieben, dass ich dich das fragen wollte, weil ja ganz viele über so Inosphärese und solche Geschichten im Moment reden. Ja. Und
Können wir gerne drüber reden, weil auch da also sagen wir es mal so, es ist total schwierig. Wenn wir quasi über das Thema, wollen wir erst die Blutwerte
zu Ende machen? Genau, ich wollte gerade sagen, ich schreibe es mir nochmal kurz auf und wir machen das gleich, dann können wir gleich von der Diagnostik in die Therapie direkt hüpfen. Bleiben wir noch kurz bei den Blutwerten, haben wir da noch irgendwas? Irgendwas super Wichtiges? Sind ja schon mega viele.
Ich meine grundsätzlich ist natürlich ganz banal die ganzen Basics Cholesterinstoffwechsel wichtig. Zuckerstoffwechsel, mega wichtig. Weil also
HbA1c und sowas?
Ja, eher HOMA. Also HbA1c mache ich.
Auch,
Ich sehe aber, also ich brauche eher das Insulin und den HOMA-Index und den Blutzuckerspiegel natürlich, sonst kann ich den ja gar nicht bestimmen. Aber wenn ich nämlich sehe, dass die quasi eine Insulinresistenz haben, dann haben die ja schon eine pro-entzündliche Situation im Körper und dann können wir darüber natürlich auch wieder deutliche Verbesserungen machen, wenn wir das einstellen. Da sehen wir möglicherweise Ernährungsfehler. Wir können noch die AGEs bestimmen, also die Advanced Glycation End Products, wo wir eben sehen, ob die verzuckerte Eiweiße im Körper haben, sehen wir vielleicht auch nochmal Ernährungsfehler, wäre noch was. Wir gucken uns natürlich so Sachen an wie das DHEA, natürlich die Schilddrüse, natürlich den Eisenspeicher, natürlich das Homozystein als Marker für die, ich sag jetzt mal grob, Methylierungsfähigkeit, also kann ich überhaupt gerade noch quasi Homozystein zu Glutathion machen, super wichtiges Antioxidant im Körper für die Entgiftung.
Messt ihr das auch?
Das Glutathion messe ich tatsächlich selten, weil ich noch nicht davon überzeugt bin, dass der Marker wirklich stabil ist. Ich bin da nicht von überzeugt.
Ich auch nicht.
Kann ich nicht viel zu sagen.
Vor allem, also wir haben es ganz oft gemessen in oxidierter, reduzierter Form. Es schwankt drastisch.
Ja, genau.
Muss ich aber ehrlicherweise für Cortisol zum Beispiel auch sagen.
Ist es auch. Cortisol messe ich tatsächlich im Blut so gut wie nie. Wenn ich den Eindruck habe, es gibt dort eine Erschöpfung, dann mache ich im 24-Stunden-Urin das Cortisol. Dann habe ich eine bessere Aussagekraft.
Das ist halt schwierig oft für die Patienten.
Total,
aber
ja, Blut, wenn ich das wissen will, genau. Das denke ich auch. Und Also quasi Homozystein finde ich unerlässlich, das muss man machen. Mhm. Und wir messen aber auch, und das finde ich auch total wichtig, quasi den oxidativen Stress, also das MDA, LDL nutzen wir dafür. Und wir nutzen auch das Nitrotyrosin als Marker für Stickstoffmonoxid in Verbindung mit freien Radikalen. Und das ist total...
Also so Nitrostress und so.
Nitrostress, ne? Genau. Und das ist deshalb sehr spannend, weil wir sehr viele Leute sehen, die unfassbar hohe Werte haben. Mhm. Unfassbar hoch. So, und wir wissen quasi, also NO, das Stickstoffmonoxid, ist ja grundsätzlich erstmal gut, dass wir es haben. Das hat sehr, sehr viele positive Aspekte im Körper. Die sind auch absolut nötig, dass wir die Gefäße weit machen können zum Beispiel. Oder dass wir NO nutzen können, um Viren und Bakterien intrazellulär abzutöten. Das NO wird aber in Kombination mit freien Radikalen zu Peroxynitrit abgebaut. Und das ist tatsächlich ein hochtoxisches freies Radikal, was dann wieder Entzündungen fördert. Könnte man nochmal über das Thema hydrogenisiertes Wasser sprechen. Finde ich übrigens mega geil. Da bin ich auch erst während der Pandemie so richtig drauf gekommen. Ich habe natürlich so eine Flasche mit hydrogenisiertem Wasser selber. Und das spiegelt auch wieder, wie ich es halte. Ne? Ich probiere immer alles selber aus. Und nur das, wovon ich wirklich überzeugt bin, würde ich meinen Patienten empfehlen. Wenn ich es nicht machen würde, dann empfehle ich es auch nicht tatsächlich. Das ist auch der Grund, warum ich keinen Botox ins Gesicht spritze. Würde ich auch nicht machen. Mhm. Oder irgendwas ins Gesicht zu spritzen, würde ich nicht machen. Also mache ich es auch mit meinen Patienten nicht. So halte ich es. Ne? Das wissen die auch, darauf können die sich verlassen. Also wenn ich denen eine Empfehlung gebe, dann habe ich das entweder ausprobiert oder bin zu 100% davon überzeugt.
Was mit so hormonellen Sachen?
Genau, dazu wäre ich jetzt gekommen. Also Schilddrüse habe ich ja schon gesagt. Aber was ich auch total wichtig finde, ist so das Thema Pregnenolon. Also das heißt, das erste Hormon in der Kette, das dann natürlich zu DHEA werden soll möglichst. DHEA gucke ich mir an, bei Männern gucke ich mir das Testosteron an, bei Frauen meistens auch. Mhm. Und dann quasi die weiblichen Hormone natürlich, beziehungsweise Östradiol und Progesteron sind jetzt hier gemeint, bei Frauen dann zyklusadaptiert. Ja, bei Männern kann aber so ein Progesteronmangel auch ganz schön Folgen machen.
Haben wir auch schon oft gehabt.
Total, ne? Und wenn man dann denen so ein bisschen Progesteron gibt, ist ja ganz interessant, was dann passiert, wie gut die sich fühlen. Aber wir schauen im Prinzip erstmal so den ersten Schritt an. Also wird Cholesterin überhaupt zu Pregnenolon? Coenzym Q10 ist dann noch ein Thema. Carnitin könnte noch wichtig sein, ne? Auch so im Thema Kraft, Muskelkraft, wenn die tatsächlich eine Muskelschwäche haben. Interessant ist aber, dass Carnitinmängel gar nicht so weit verbreitet sind. Das ist interessant. Also so häufig habe ich die Korrelation nicht gesehen. Coenzym Q10-Mängel sind super, super weit verbreitet. Wobei ich mir da auch interessanterweise nicht hundertprozentig sicher bin, ob dieser Wert wirklich valide ist. Weil teilweise gebe ich den Leuten 400, 600 Milligramm Coenzym Q10 am Tag. Die nehmen es auch korrekt ein, von einer guten Firma zum Essen und so weiter. Aber der Wert steigt nicht an. Dann muss ich mich ja fragen, so ist das wirklich valide, was ich da messe? Also wir dürfen... Wir können unglaublich viel messen, aber wir dürfen trotzdem uns auch immer noch mal hinterfragen, ist dieser Wert, den wir hier messen, schlau? Und spiegelt der das wider, was ich gefragt habe? Ne? Genau.
Wer alles misst, der misst nur Mist.
Ja, ehrlich gesagt ja. Und viele Köche verderben mal häufig ja auch den Brei. Also von daher, grundsätzlich hast du recht. Wir haben am Anfang tatsächlich auch sehr, sehr häufig das sogenannte Metabolom gemessen. Also das heißt im Prinzip die Stresshormonmarker im Urin. Da gibt es noch ein paar andere Werte, die da interessant sind, sowas wie die IDO-Aktivität, ein Enzym, ne, was quasi durch Entzündungen an,
und so,
genau,
ne?
Kühneuronin-Stoffwechsel. Und was tatsächlich interessant war und was ganz viele Leute hatten und haben, ist ein Tryptophanmangel. Und durch die hohe IDO wird Tryptophan eben dann nicht mehr zu Serotonin verbaut und Melatonin, dem Schlafhormon, sondern am Ende des Tages wird das Tryptophan dann abgezweigt in so einen Entzündungsstoffwechsel. Interessant ist aber, daraus entsteht ja eigentlich auch NADH, also das heißt quasi ein Vitamin B3-Abkömmling, der dann in die mitochondriale Atmungskette muss, damit daraus Energie wird. So. Also Tryptophanmängel haben wir häufig. Es gibt dazu noch eine andere Theorie, die ich ganz interessant finde, aber da kann ich ganz klar schon mal vorab sagen, das habe ich nicht wissenschaftlich überprüft, ob das stimmt. Aber am Anfang der Pandemie hat ein sehr bekannter Functional Medicine Arzt aus Amerika, der heißt Dr. Leo Gallant. Der ist der Godfather Functional Medicine neben Jeffrey Bland. Und alle, die Mark Hyman kennen als Functional Medicine Doktor, der ja sehr medial präsent ist, der hat bei ihm gelernt. Also Leo Gallant ist der Lehrer von Mark Hyman. So. Und der Leo hat am Anfang der Pandemie ein extrem gutes Paper veröffentlicht, was quasi alles Mögliche schon enthielt, was wir jetzt in Deutschland gerade so wissen, hat er damals schon veröffentlicht. Und er hatte folgende Theorie. Er hat gesagt, das Spike-Protein, und da ist es total irrelevant, ob es jetzt aus der Impfung kommt oder aus dem Virus itself, greift ein bestimmtes Bakterium im Darm an. Und das ist das Fecalibacterium prausnitzii, ein sehr wichtiges Bakterium, was uns kurzkettige Fettsäuren baut, nämlich um dann die Immunreaktion zu hemmen, ja, also die Entzündung zu hemmen. Und ganz offensichtlich befällt quasi Covid dieses Bakterium. Das Bakterium ist aber auch dafür zuständig, Tryptophan zu verwandeln in Serotonin. Und ich fand die Theorie so spannend und außerdem auch natürlich die Frage nach den ACE2-Rezeptoren, über die das Virus quasi in die Zellen eindringt, ist übrigens auch der gleiche Rezeptor, den Tryptophan nutzt, um in die Zelle reinzukommen. Ich fand das so faszinierend, dass ich dem einfach eine E-Mail geschrieben habe und gesagt habe, hey, hier Props, ich bin sowas von begeistert von deinem Paper, ich komme gar nicht zurecht. Ja, ich wollte dir einfach mal viel Dank dafür sagen. Es hat meine Arbeit wirklich inspiriert und auch mich weitergebracht in meinen Erkenntnissen. Und er hat mir dann direkt zurückgeschrieben, fand es total cool. Und dann haben wir tatsächlich so im Zoom-Call uns nochmal gegenseitig abgedatet und ausgetauscht. Das war mega, hat mich sehr geehrt gefühlt. Genau. Und aber die Theorie fand ich eben spannend und grundsätzlich würde das ja auch erklären, warum ganz, ganz viele Post-Covid-Patienten Darmprobleme haben. Die haben alle Verdauungsstörungen. So, jetzt kann man natürlich sagen, okay, wenn die im Sympathikus, also im Stressmodus sind, dann ist eh die Verdauungsleistung runtergefahren und dann würde sich auch erklären, warum sie nicht schlafen und nicht gut verdauen. Dann machen wir eine Verdauungsoptimierung und machen natürlich die Regulation des Nervensystems an erster Stelle. Wenn aber quasi die wichtigen Bakterien im Darm zerstört werden, de facto, dann kann natürlich auch daraus quasi das ganze Entzündungshemmende nicht passieren. Also müssen wir auch einen Support des Darms unbedingt machen. Mhm. Und ich habe ja schon mal gesagt, Disease begins in the gut. Ich glaube eh, dass es alles auf der Schleimhaut anfängt. Und deswegen gucken wir uns durchaus das Mikrobiom an. Gott sei Dank kostet es nicht mehr 5.000 Euro so ein Test. Sondern wir schauen da schon auf eine Verteilung von Bakterien, aber nicht, weil wir glauben, dass wir die Einzelnen durch irgendwelche Probiotika beeinflussen können, weil das tun wir nicht, sondern weil ich wissen möchte, wie ist die Verteilung von den so-called guten Bakterien, also von denen, die mir kurzkettige Fettsäuren bauen können. Habe ich quasi ein zu viel an potenziell pathogenen Keimen, die im Prinzip sowas machen wie Lipopolysaccharide, die wiederum die Mitochondrien belasten, also Toxine, ne, die mitochondriale Biogenese belasten, habe ich Pilze. Und hier bin ich nicht der Meinung, dass man Candida grundsätzlich ausmerzen muss. Candida hat ganz, ganz viele positive Eigenschaften im Körper, unter anderem die Bindung von Schwermetallen und Lipopolysacchariden. Und auf der dritten Ebene oder vierten Ebene dann gucken wir uns an, wie ist die Schleimhautbeschaffenheit. Also habe ich eine aufgebaute, gute Schleimhaut? Habe ich ein gutes Darmimmunsystem, das SEGA? Habe ich Entzündungen? Oder habe ich ein Leaky Gut, also ein erhöhtes Zonulin? Und was macht das Histamin? Da sehe ich ja schon, ne? Habe ich da schon Mastzellprobleme? Habe ich da schon eine erhöhte Durchlässigkeit, die noch mehr Entzündung triggert? Und dann versuchen wir über die Ernährung und ein paar Pflanzenstoffe, die wir dann dazu nehmen, quasi einfach hier das System so zu supporten, dass im Prinzip die Bakterien gefüttert werden mit den richtigen Nahrungsmitteln, dass die Bakterien sich wieder bilden können und daraus diese kurzkettigen Fettsäuren entstehen. Man kann aber kurzkettige Fettsäuren theoretisch auch als Supplemente nutzen. Und das machen tatsächlich auch immunologische Spezialambulanzen wie in Herne. Die geben Propionate, so Propionsäure. Und das machen wir auch. So, und wenn wir sehen, dass quasi am Ende des Tages da immunologisch das System durcheinander geraten ist, können wir mit Propionsäuren, mit Butyraten arbeiten. Butyrate sind auch deshalb ganz cool, weil sie einfach auch dieses Thema Neuroinflammation positiv adressieren. Also das heißt, diese Entzündung im Nervensystem. Ich nutze die selber, weil die Brain Enhancement machen, finde ich total cool. Ja, ich denke mal, kann ja noch besser werden. Und dann versuchen wir Schleimhautregeneration zu machen tatsächlich. Parallel zu allem anderen natürlich, was wir gegebenenfalls behandeln. Ne? Und da die Darm-Blut-Schranke, sag ich jetzt mal, die Darmbarriere im Prinzip gleich aufgebaut ist wie die Blut-Hirn-Schranke, ja, die ich unbedingt brauche, damit der Schrott aus meinem Hirn weggehalten wird, ist quasi das, was wir im Darm machen, ja übertragen für die Bluthirnschranke durchaus nicht unsinnig, sondern tatsächlich auch gut. Ne? Und wenn ich ein Problem mit der Bluthirnschranke habe oder wenn ich quasi Symptome habe, die vermuten lassen, dass mein Hirn auch entzündet ist, ne, dann messen wir zum Beispiel so Sachen wie Protein S100. Ist nicht häufig positiv, ist interessant, aber es gibt einen Tumormarker, der nennt sich M2PK. Den messen wir nicht im Stuhl, das ist nämlich unsinnig, aber im Blut zeigt der Neuroinflammation zum Teil an. Man muss die Patienten dann dazu abholen, ne, weil da steht Tumormarker drüber, über dem Laborwert. Man kann aber quasi das korrelieren mit dem BDNF, also mit dem Brain-Derived Neurotrophic Factor, der so ein bisschen Hinweise auf Neuroplastizität gibt und bei sehr niedrigen Werten auch für Depressionen steht. Und wenn ich im Prinzip M2PK und BDNF hoch habe, dann oder erniedrigt habe, also M2 hoch und BDNF niedrig, so ist die Konstellation, dann kann ich mir relativ sicher sein, dass ich damit Neuroinflammation zu tun habe. Und der Patient passt dann auch dazu. Der hat dann auch so Sachen wie Kopfschmerzen, Brain Fog, Konzentrationsstörungen, der kann sich nicht gut fokussieren, aber zum Teil auch so Sachen wie Ängste, ja, dass die wirklich Ängste haben, Schlafstörungen massiv. Und was wir dann auch sehen, was auch sehr interessant ist, was ich auch tatsächlich erst in der Pandemie kennengelernt habe, sind so Antikörper gegen Serotonin, Ganglioside, Sarkolemm und solche Dinge. Ja, habe ich mich vorher noch nie mit beschäftigt. Aber wir sehen eine starke Häufung von neurokognitiven Störungsbildern, also diesen, den ich gerade gesagt habe, mit Serotonin-Autoantikörpern. Und dann hast du natürlich ein richtiges Problem, ne, wenn du dein eigenes Serotonin angreifst, was dich ja am Ende beruhigen soll. Als stärkstes beruhigendes Hormon, Neurotransmitter im Körper. Und das greifst du an oder das greift der Körper an aus Verwechslungsgründen und dann kannst du einfach nicht mehr dich beruhigen.
Ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll mit Fragen.
Du hast gesagt, du möchtest was lernen, ja, hier. Nee, ich bringe dir alles aufs Tableau.
Ist doch super. Ich feiere das total. Das heißt, jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zu diesem Mikrobiom-Thema zurück. Mhm. Das heißt, Fäkaliobakterium Prausnitzny, bestimmt auch sowas, Akkermansia, Muciniphila und so ein ganzen Zeug, messt ihr bestimmt, ne?
Genau, also Lactobacillen, Bifidobakterien, Enterokokken, E. colis. Das mit dem Akkermansia ist tatsächlich so ein zweischneidiges Schwert, weil Akkermansia nicht nur positiv, sondern auch negative Effekte hat, weil Akkermansia ist, wenn er nicht richtig ernährt wird, frisst er die Schleimhaut auf, dann haben wir ein Problem. Also nicht grundsätzlich nur positiv zu bewerten. Dann natürlich so Dinge wie Clostridien und solche pathogenen Keime, Candida natürlich, klar.
Und Zonulin?
Zonulin, SIGA, Alpha-1-Antitrypsin,
Histamin. Das messen wir auch im Stuhl?
Das messen wir im Stuhl. Ich messe manchmal, wenn ich mir Geld sparen möchte, dann quasi im Blut das Zonulin und das FABP, das IFAB.
Das Farb, ja.
Ja, das ist total super, weil das ist zu 100% darmassoziiert. Wenn das angestiegen ist, weißt du, da ist Zerstörung der Darmzellen im Gange. Da gibt es keine Diskussion.
Ich hatte letztens eins von über 1000.
Sehen wir auch. Ja, jede Menge sogar.
Also und ich hatte das selber.
Du hattest das selber.
Ja, aber nach der Phase mit dem Buchschreiben, mit Ultrastress und so, war dann auch 2 Monate später war es dann wieder weg.
Also ja, das passt total. Und ich meine, das Zonulin muss man auch immer mit Vorsicht genießen, weil nur weil es nicht hoch ist, heißt es nicht, dass da keine Zerstörung ist. Es gibt auch eine Zonulinerschöpfung. Ja, dann wird halt nichts mehr ausgeschüttet. Dann ist die Barriere offen. Muss man halt mit den Werten und den Beschwerden korrelieren und interpretieren am Ende des Tages. Und mit dem Histamin auch. Es kann auch eine Histaminerschöpfung geben. Also es kann auch sein, dass die Mastzellen platt sind. Das heißt, wir haben nicht nur immer die überschießenden Gesamtreaktionen, sondern wir haben eine Reaktion, die vielleicht jetzt hier schon total unterrepräsentiert ist und eigentlich gar nicht mehr stattfindet. Und dann denkt man so, no, ist doch alles super, kein Histamin, kein das und so. Dann würde ich aber immer empfehlen, sozusagen die Diaminoxidase und also die DAO, das Enzym, was Histamin abbaut und die Aktivität mitzumessen, weil wenn die DAO ganz niedrig ist, dann weißt du auch, dass die Schleimhaut nicht stimmt, weil die DAO wird in der Schleimhaut gebaut. So. Und die Aktivität hängt tatsächlich natürlich dann an dem Enzym selber. Es gibt natürlich auch genetische Varianten einer DAO-Schwäche. Aber da so weit gehe ich nicht, dass ich das teste, weil ich mir denke so, ey, ja, was soll ich jetzt noch damit rausfinden?
Ist aber ja auch die Frage, ist das dann, also dieses ganze Histamin-Thema, ist das dann ein Symptom?
Ich sag, das ist reaktiv.
Okay. Weil es könnte ja rein theoretisch könnte es ja auch sein, dass ich eine SIBO habe. Die SIBO wirkt sich dann darauf aus, macht irgendwie eine Darmdurchlässigkeit, gleichzeitig aber einen Schleimhautschaden, der DAO reduziert, was wieder Histaminproblematik.
Du hast total recht, genau so ist es. Also es kann auch erst eine Glutenunverträglichkeit sein, die ich nicht erkannt habe, die ich vielleicht ja auch gut kompensieren konnte bis zu dem Moment, wo ich dann erkrankt bin. Und jetzt knallt das durch. Das heißt, diese Nahrungsmittel wirken sich entzündlich in meinem Darm aus, auf meine Schleimhaut aus. Das wissen wir von Gluten, vor allen Dingen von diesem Gluten, was wir derzeit essen. Und alles, was im Prinzip dann Entzündungen fördert, macht das System schwächer, weil es mit mehr Dingen kämpfen muss. Das heißt, hier komme ich wieder zu meinem Prinzip, wir minimieren, was schadet. Das heißt, jeder von diesen Patienten bekommt einen Ernährungsplan, der sicherlich frei ist von Kuhmilch. Außer Joghurt und Kefir, also diese fermentierten Milchprodukte, wenn sie sie vertragen.
Ich benutze dieses Wort auch oft und frage mich dann danach so, also was heißt das, wenn die das vertragen? Können die Menschen das beurteilen, ob sie das vertragen können oder nicht? Vor allen Dingen, wenn ich etwas konsumiere und ich habe das Problem aber erst 2 Tage später und in der Zwischenzeit habe ich ja schon was anderes gegessen. Verstehst du, was ich
meine,
oder?
Absolut berechtigt, die Frage. Du hast recht. Es ist mitunter absolut schwierig zu beurteilen, ob ich es vertrage oder nicht, weil die Reaktion verzögert auftreten kann und die Reaktion muss nicht im Darm stattfinden. Ja, du musst nicht eine Unverträglichkeitsreaktion mit Durchfall beantworten oder Bauchschmerzen. Du kannst auch einfach nur Migräne bekommen oder schlimmeren Brain Fog oder Rückenschmerzen. So, das ist das Problem. Du hast recht. Ich versuche da möglichst pragmatisch zu sein, aus folgendem Grund. Die Leute sind ja eh schon so belastet und erschöpft, dass wenn ich denen jetzt quasi einen Ernährungsplan um die Ohren haue, der halt maximal schwierig ist umzusetzen, ist es für die eine solche Demotivation, dass die Umsetzung sie so frustriert, dass es sie mehr stresst, als dass es ihnen nutzt. Ja,
bin ich bei dir.
Genau, und deswegen versuche ich da auch die Kirche im Dorf zu lassen und nicht päpstlicher zu werden als der Papst. Also wenn ich entscheiden dürfte, also jetzt wieder auf der grünen Insel, ich darf jetzt frei entscheiden, dann würde ich sagen, keine Kuhmilchprodukte, kein Zucker, außer Galaktose, kein Gluten, keine verarbeiteten Lebensmittel, keine schlechten Fette, also das heißt, wenn ich Fleisch esse, dann bitte Weidefleisch. Wenn ich Fisch esse, dann nur aus nachhaltigem Wildlachsfang sozusagen. Wenn ich Eier esse, dann nur von liebevoll gekraulten Hühnern im Biohof. Vielleicht mit Lamas, die mit Lamas wohnen. Bei uns, nee, mit Alpakas wohnen die bei uns. Genau. Ja. Ich hätte gerne die Alpaka-Eier, das klingt dann auch immer so. Genau. So, wenn die Milch trinken, dann nur Rohmilch. Mhm. Ja, ist ja auch super schwierig zu bekommen. Natürlich Gemüse, aber am Anfang des Tages, wenn die wirklich so ein zerstörtes Darmsystem haben, dann könnten die Lektine halt auch ein Problem darstellen. Das heißt, eigentlich musst du denen sagen, bitte schäl alles ab, iss keine Hülsenfrüchte, außer Kichererbsen und kein Obst, außer Beeren.
So. Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man dazu betont, weil ich glaube, für uns beide ist das jetzt völlig klar, also das ist deine grüne Insel-Ernährung, ne? Ja. Das ist nicht die, ich will mich jetzt gut ernähren und verzichte auf all das, worüber gerade geredet wurde.
Nein, bitte nicht,
genau.
Das ist eine Elimination.
Vor 4 Jahren früher habe ich dann nämlich auch einen Post gemacht, so, Lektine sind schlecht und dann plötzlich alle so, oh mein Gott, nie wieder Hülsenfrüchte. Die Daten zeigen aber Hülsenfrüchte sehr, sehr, sehr gut tatsächlich. Ja,
ja, ja, genau.
Also ich glaube, das ist wichtig dazu zu sagen.
Genau, es ist super wichtig dazu zu sagen, weil ich bin überhaupt kein Freund von sagen wir mal, Eliminationsdiät für den Rest unseres Lebens. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das Ziel muss sein, so vielfältig, so bunt und so flexibel zu essen wie möglich. So, wenn unser Darm gesund ist, sollten wir in der Lage sein, mit dem Gluten klarzukommen, in gewissem Maße. Frage ist, gehe ich 5-mal pro Tag zum Kamps und kaufe mir ein Teilchen, schmeiß mir das rein? Oder, keine Ahnung, esse ich am Wochenende einfach mit Genuss mein Croissant? Darum geht's doch. Ne? Genau, und auch da wirklich nicht päpstlicher werden als der Papst. Aber wir gehen ja jetzt von einem Körper oder einem Körpersystem aus, was maximal entzündet ist, was maximal struggelt. Das heißt, alles, was ich reintue, möchte ich als Support verstehen und nicht als Stressor. So, Knochenbrühe fände ich übrigens noch ganz cool. Und dann eben auch
zu machen, nicht wegzulassen, ne?
Ja, ja. Nee, genau, zu trinken, so nach Möglichkeit. Und natürlich darauf zu achten, dass die Verteilung aus den einzelnen Ballaststoffen und Eiweißen zu dir passt, dass du wirklich genug davon bekommst. Und da wird zum Beispiel ganz häufig ganz gut vertragen, so Johannesbrotpulver oder also Karobpulver oder sowas wie Akazienfasern. Und da ist aber auch tatsächlich total wichtig zu sagen, man muss mit der minimalsten Dosis beginnen, weil wenn der Darm daran nicht gewöhnt ist, dann haben wir häufig eine sehr negative Gesamtreaktion, ja, und dann wird es schlechter und dann denkt, das vertrage ich alles nicht. Ja, möglicherweise hast du es einfach übertrieben, nimm mal weniger davon. Und was ich auch total Hammer finde, und das ist aber ein Problem bei den Leuten, die mit Histamin strugglen, ist Rohkakao. Mhm. Also das heißt wirklich so zeremonieller Rohkakao ist eines der gesündesten Lebensmittel, glaube ich, die wir sozusagen bekommen können, wenn der biologisch hergestellt ist, mit unglaublich vielen Polyphenolen und guten Ölen und aber auch Tryptophan. Das sollte uns relativ glücklich machen.
Ja.
Genau. Ich habe mich damit tatsächlich intensiv auseinandergesetzt und mache mir jetzt selber morgens immer, also ich habe aufgehört, Kaffee zu trinken, interessanterweise. Nur ganz selten trinke ich noch Kaffee und ich war wirklich krasser Kaffee-Junkie. Und trinke tatsächlich jetzt nur noch sogenannten Chi-Kaffee. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es ist im Prinzip grüner Kaffee.
Aber es ist kein Matcha, ja?
Ne, es ist kein Matcha. Aber es ist grüner Kaffee, von dem ich übrigens auch nicht wusste davor, dass der überhaupt existiert. Mhm. Und der Vorteil soll sein, dass das Koffein halt quasi wie Retard abgegeben wird, also langsam über den Tag. Mhm. So, also ich war voll der krasse Kaffee-Junkie. Das hat sicherlich was mit meinem Dopaminspiegel zu tun. Ja, immer schön hoch und runter gepusht. Ich habe aber gemerkt, dass mich Kaffee total müde macht. Ich habe das auch genetisch, kann ich das gar nicht gut abbauen. Und dann kam ein Patient, wie immer, ne? Es ist immer ein Patient, der mir was empfiehlt. So. Und sagt zu mir, Ruth, dann kauf dir doch mal diesen Chi-Kaffee hier. Seit ich das trinke, trinke ich keinen Kaffee mehr. Und ich war schon so, ach, das klappt bei mir auf keinen Fall, weil ich bin ja voll addicted hier zu meinem Kaffee. So, dann habe ich mir den Chi-Kaffee gekauft, habe die erste Tasse davon getrunken und danach keine einzige Tasse Kaffee mehr angerührt. Ja, und das ist wirklich voll krass, weil das habe ich nicht für Möglichkeiten. Das war auch nicht mein Ziel. Ja? Mhm. Aber ich brauchte das nicht mehr. Es hat mich einfach konstant glücklich gemacht, das Zeug. Und da sind noch so ein paar Sachen drin, so Matcha und irgendwie Ginseng und so ein paar Pilze und Heilpilze und so.
Muss ich mal zeigen im Nachgang.
Ja, mache ich auf jeden Fall. Und jetzt quasi habe ich mich mit Rohkakao auseinandergesetzt, weil wir müssen ja auch gucken, dass die Leute so ein bisschen was für die Seele haben. Ja, dass sie quasi irgendwas bekommen, was ihnen auch im Prinzip emotional noch so eine Stütze ist. Und Kakao könnte eine Lösung dafür sein. Mhm. Und genau, und jetzt mache ich mir morgens immer meinen Chi-Kaffee mit diesem Rohkakao, mit ein bisschen so einer Fleimilch, die mag ich mit Erbsen und Hafer und ein bisschen Wasser. Und das ist sozusagen mein Start in den Tag, ist genial. Mhm. Könntest natürlich ein bisschen MCT-Öl noch reintun. Macht mir Übelkeit auf einen nüchternen Magen, deswegen mache ich das nicht. Aber eigentlich wäre es cool, ne? Mhm. MCT-Öl zu empfehlen, wäre super. Und dann natürlich auch eine blutzuckerstabilisierende Ernährung zu machen, sodass man halt sagt, okay, ich schaue, dass ich die Kohlenhydrate, wenn ich sie esse, am Schluss esse. Viele von den Fatigue-Patienten haben tatsächlich in der Zuckerregulation oder in der metabolischen Flexibilität ein Riesenproblem. Mhm. Wenn wir den Zuckersensoren anhängen, und das tun wir regelmäßig, dann sehen wir halt, dass die in der Nacht wahnsinnige Schwankungen haben, dass sie tatsächlich unterzuckern. Dann versuchen wir denen beizubringen, wie sie sich vor dem Schlafen ernähren, ne? Dass die vielleicht dann noch dieses Spätstück essen, ein Vollkornbrot mit Butter oder sowas. Ne? Wir schauen halt, was die brauchen und tracken, ob das auch funktioniert. Mhm. So, weil auch das ist ja wieder nur Vermutung. Ja? Ich weiß nicht, ob das für dich passt oder für mich passt, sondern ich messe es und dann weiß ich, ob es für denjenigen passt oder nicht passt.
Ist aber nichts, was du langfristig empfehlen würdest, dauerhaft mit so einem konstanten Glukosemesser rumzurennen, oder? Ich finde das nämlich sehr fragwürdig.
Ehrlich gesagt, ja genau, ehrlich gesagt, also ich mache das auch mal ab und zu aus Interesse.
Ja genau, aber das ist was anderes. Ab und zu,
genau.
Es gibt ja im Moment so diese Bewegung, dass jeder sich so ein Ding dran knallt.
Ja,
und das
oder so als Implantat, ne? Oder so als Implantat mittlerweile oder was.
Ja.
Nein, da bin ich jetzt anderer Meinung. Also das muss man, glaube ich, nicht machen. Ich glaube, das, was interessant daran ist, erstmal sozusagen für sich zu detektieren, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Wir haben ja alle relativ verlernt, auf unseren Körper zu hören. Das heißt, du weißt es nicht. Ja? So, damit machen wir es quasi, damit stellen wir es dar. Wir bringen es aufs Tableau, du kannst es sehen. Und manchen Leuten hilft es einfach für die Motivation, dass sie dann aufhören, Scheiß zu essen, weil sie quasi die Motivation haben, da nicht diese Spikes zu haben und diese Abfälle. So, und wenn sie das dann aber wissen, dann können sie es ja umsetzen, ohne dass sie ständig messen, absolut. Oder? Ja.
Das hoffe ich zumindest.
Ja, so. Also wir nutzen das auch gerne, wir finden das auch cool, dass es das gibt, ja. Schlussendlich haben wir echt auch ein paar Fatigue-Patienten, wo wir einfach rausgefunden haben, dass die in der Nacht immer wieder diese Zuckerschwankungen so stark haben, dass die einfach gar nicht erholt aufwachen, weil das nämlich einen Impact hat auf deinen REM und deinen Tiefschlaf. Und als wir das dann umgestellt haben, war die Fatigue auch vorbei. Das heißt, ne, selbst wenn das sozusagen so ausgelöst ist, spielen immer noch andere Dinge eine Rolle. Und wir versuchen natürlich, bestmöglichst ein Gesamtbild zu schaffen. So, Ernährung ist ein Riesenthema.
Ja, ich merke es. Also ich wusste es ja vorher schon.
Eben, ich wollte gerade sagen, also.
Das ist trotzdem, ich glaube, was für die Leute auch immer wichtig ist, dass man so praktisch anwendbare Sachen hat, weil wir zwischendurch ja auch über völlig fancy Shit geredet haben. Aber ich glaube, deswegen ist immer so wichtig, dass die Leute auch so wissen, was sollten sie einfach mal rauslassen, welche Sachen hinzufügen und eben auch sowas. Fand ich gut, dass du gerade gesagt hast, für die Seele, den Kakao, war es ja auch total wichtig, dass man sowas ab und zu macht.
Ne? Dass man sich da auch manchmal so Soul Food gönnt, finde ich absolut in Ordnung, ehrlich gesagt. Dann such dir halt aus, was für dich das Wichtigste ist. Ja? Also für mich sind das Lakritzbonbons. Ich weiß, warum das biochemisch so ist, aber ich habe irgendwann mal rausgedacht, okay, warum brauche ich das eigentlich? Dann bin ich auf die Suche gegangen, ich weiß das jetzt.
Rein ins Konsyndrom.
Genau. Aber das Ding ist, so gib dir schon mal auch Dinge, die dir gut tun. Ja? Also mach auch Dinge, die für deine Seele wichtig sind, weil die Situation ist ja beschissen genug. Und versuch nicht quasi päpstlicher zu werden als der Papst und dann in so eine Art Essstörung zu gelangen, weil du Angst hast für Lebensmittel. Das sehen wir ja zum Beispiel jetzt auch bei dem ganzen Thema Histamin. Das hat sich ja quasi in dieser Community von Post-Covid, Post-Vac-Betroffenen, ich sag mal, verbreitet wie ein Lauffeuer. Ja, jetzt sind sie alle histaminintolerant. Ich bin mit dem Wort auf Kriegsfuß. Wären wir histaminintolerant, würden wir sterben. Ja, wir sind nicht intolerant. Wir haben möglicherweise momentan entweder eine zu starke Produktion und oder parallel dazu eben einen zu schwachen Abbau. Ja, aber es lässt sich ja alles wieder regenerieren. Das ist ja kein Endpunkt. So, das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass wir halt sehen, dass die Leute sich quasi dann so ganz stark histaminarm ernähren, was ja quasi auch ein Riesenproblem darstellt, weil halt einfach eine sehr eingeschränkte Ernährung ist. Und dann haben sie quasi Angst, aus den Dingen wieder was rauszunehmen, also was zu probieren. Weil sie dann sagen, dadurch wird das ganz schlimm. Ich verstehe das. Also ich habe dafür Verständnis. Ich versuche trotzdem, meine Menschen dazu zu motivieren, auch da wieder sozusagen von den Fokus von wegzunehmen. Weil ich glaube, da, wo der Fokus hingeht, da ist auch dann sozusagen die Wahrnehmung am stärksten, wissen wir ja auch. Und dann zu gucken, hey, wir versuchen jetzt bitte wirklich wieder auf eine Ernährung zu kommen, die möglichst vielfältig ist. Ja, und ich liebe Diana Minnick, Eat the Rainbow, mit den ganzen schönen Bildern auf Instagram, alles bunt. So könnte eine Ernährung aussehen. Oder was wir auch versuchen zu machen, ist, dass wir den Leuten sagen, 30 verschiedene Pflanzenstoffe die Woche. Ja, wir haben eine Liste gemacht, wo man abhaken kann, dass man das überprüft. Ich habe, als wir angefangen haben, damit mich gefragt, ob ich überhaupt 30 verschiedene Dinge kenne.
Ich habe das so lustig, dass du das sagst, weil ich habe das vor, wann habe ich, glaube ich, das erste Mal ein Instagram-Video gemacht? Vor 8, 9 Jahren oder so. Und das war, versuch mal 30 verschiedene Lebensmittel in der Woche zu essen. Und dann, jetzt mach das mal nicht, sondern überleg dir mal eine Liste und versuch mal 30 überhaupt aufzuschreiben. Ja, so. Und da scheitert es ja meistens schon, ehrlicherweise.
Ja. Und wir haben Obst rausgenommen. Obst zählt nicht dazu.
Na gut, man hat ja Gewürze und sowas, wenn das frisch ist. Ne?
Aber trotzdem,
was
das ist
ja vielen
so,
nicht bewusst
das ist.
Das ist
super krass. Das ist super kompliziert. Also es ist gar nicht so einfach.
Ja,
selbst wenn man sich wie wir ja permanent damit beschäftigt. Absolut. Also wir können uns auch jeden Tag noch weiterentwickeln. Und will ich auch, ehrlich gesagt. Ich bin noch lange nicht am Ende von dem, was quasi noch kommt, aber ja.
Gucken, was dein Mann dazu sagt.
Ja. Oh Gott, schon wieder. Jetzt macht sie nur noch in Ernährung. Jetzt flippt er gleich aus.
Wobei ich glaube schon, dass man da irgendwann so in so, gerade wenn man sich viel mit dem Thema beschäftigt, auch so in seinen Trott verfällt. Also ich merke schon, auch wenn ich einkaufen gehe, ist so, ich kaufe schon immer die 95% gleichen Sachen.
Ja,
auch
total.
Wenn das gute Lebensmittel sind, trotzdem ist es schon immer sehr gleich und ähnlich.
Es geht mir ganz genauso zu 100%. Deswegen, wenn mein Mann dann einkauft, fehlt mir immer die Hälfte von dem, was er dann nicht kauft, sozusagen. Aber geht mir auch so tatsächlich. Und ich glaube, ehrlich gesagt, man muss halt immer mal wieder sich öffnen für neue Ideen. ne, dass man eben nicht so in so einen Trott verfällt, immer dasselbe macht. Das ist auch wieder Aufwand. Ja, wir haben wenig Zeit in der Freizeit. Das heißt, man muss immer priorisieren, was macht man jetzt damit? Ich will quasi auch ein gutes Vorbild für meinen Sohn sein, der ist 15. Ich glaube, es hat ganz gut funktioniert, sozusagen ihn und in Anführungszeichen mental zu indoktrinieren, was das Ernährungsthema angeht. Er weiß ganz genau, was gut ist und was schlecht ist. Das heißt nicht, dass er sich daran hält, aber er weiß es. Ich zähle darauf oder ich setze darauf, dass er irgendwann mit dieser Erkenntnis quasi auch was daraus macht, hundertprozentig. Aber dass wir uns im Prinzip bewusst damit auseinandersetzen, was das eigentlich bedeutet und wie wir quasi für unser Leben Dinge immer wieder besser machen können. So.
Ja, safe. Ich glaube, das war mega viel Info schon bis jetzt, aber ich würde trotzdem gerne noch auf einen Baustein eingehen und nochmal so ein bisschen von diesem diagnostischen Teil weg in diesen therapeutischen gehen. Wir haben ja jetzt ganz viel zum Thema Ernährung schon, da würde ich jetzt nicht tiefer reingehen nochmal. Aber es gibt so zwei, drei Dinge, die ich auf jeden Fall gerne noch antriggern oder anteasern, ansprechen würde. Und das erste, da haben wir eben schon mal ganz kurz drüber geredet, ist so dieses Thema IHT, Höhentraining, hyperbare Sauerstoffkammer. Also was hat es mit diesen Dingen auf sich? Weil wenn man sich die Studien, und wir haben so im Research-Team uns da so ein bisschen vorher Sachen angeschaut, und da ist gerade so dieses Thema, wir haben auch ein IHT in der Praxis und so, ist schon ein Thema, was irgendwo immer noch einen sehr großen Stellenwert hat. Wobei die Frage ist, ob man von immer noch sprechen kann, weil so viel Stellenwert haben die Dinge ja nach wie vor nicht irgendwie. Aber trotzdem, du hast das eben ganz kurz angedeutet, aber meintest dann, so wie ich das wahrgenommen habe, war das so, hey, ich habe das früher gemacht, aber jetzt mittlerweile irgendwie, also was ist da dein Takeaway?
Genau, also grundsätzlich besteht natürlich das Therapieschema oder sagen wir mal die individualisierte Therapie immer aus den ganzen Lifestyle-Themen, die wir eh schon gesagt haben. Bei Bewegung ist das Thema super wichtig, dass man mit den Patienten über das sogenannte Pacing spricht, also das heißt über die angepasste Bewegung, die sie können, ohne danach in einen Crash zu verfallen. Weil die Crashs machen es schlimmer tatsächlich. Wir versuchen händeringend mit allen Maßnahmen, die wir können, diese Crashes zu vermeiden.
Also einfach formuliert, wenn ich spazieren gehe, die Geschwindigkeit zum Beispiel.
Zum Beispiel. Mhm. Oder das Zeitfenster. Da gibt es einen Experten, der heißt Professor Simon. Der hat da extrem gute Videos auf YouTube zu veröffentlicht. Und der verfolgt zum Beispiel die Strategie, dass man nur eine 30-sekündige Belastung hat und dann eine Pause macht. Und dann eine 30-sekündige Belastung hat und dann eine Pause macht.
Wie so eine Art Hit.
Genau, in Hit in Low.
Ja, okay.
Low, also Hit. Low Hit. Low Hit. Ja. Das Ding ist, das hört sich sowas von schräg an. Aber ja, so fangen die Menschen an, tatsächlich ihre Belastungsgrenzen auszubauen. Weil niemand von uns, der quasi von heute auf morgen in so eine Situation kommt, schafft es, dieses Pacing zu machen, weil wir sind andere Dinge gewöhnt. Das heißt, wir halten es nicht für möglich, dass das Ausräumen einer Spülmaschine dazu führt, dass wir am nächsten Tag und die nächsten 4 Wochen im Bett liegen. Kann aber passieren. So, das heißt, die putzen sich die Zähne 30 Sekunden hier, machen eine Pause, warten 1-2 Minuten, dann kommt die andere Seite. So, und das ist absolut verrückt. Also es hört sich absolut verrückt an, aber es ist absolut nötig. Also wir müssen ein Pacing machen, was zu dem Patienten passt, eine belastungsadaptierte Bewegung. Das ist super wichtig. So. Und das, was in den ganzen Reha-Kliniken gemacht wird, ja, die Leute dann sozusagen in die Bewegung zu bringen und zu motivieren, dass sie sich jetzt bewegen, ist absolut falsch. Das darf man nicht tun. So. Und deswegen sind auch so viele Leute, die dann in so eine Post-Covid-Reha gekommen sind, danach fertiger als vorher. Und man muss ganz, ganz genau gucken, wer ist überhaupt für so eine Art Reha schon geeignet.
Also das ist dann zu viel einfach voll. Ne?
Und es kann, jedes bisschen kann zu viel sein. So, und da muss man halt genau hinschauen, dass man die Leute wirklich nicht überfordert und dass man die Leute schult darin, diese Schwellen für sich wahrzunehmen, was extrem schwierig ist, ja, weil das bist du einfach nicht gewohnt. So, du hältst es nicht für möglich, dass der Gang zum Bäcker nicht möglich ist.
So. Aber es ist ja trotzdem so, ich habe irgendwo hier ein Foto gemacht davon bewusst, weil das Internet hier nicht so optimal ist unten. Es ist ja trotzdem so, dass gerade so, auch wenn man sich die Daten anguckt, aber das sind dann andere Stadien am Ende des Tages, dass ja Sport, gerade so das Thema Ausdauertraining über mitochondriale Aktivität, aber grundsätzlich auch so, schon einen ziemlich großen Benefit auf das Thema haben kann, oder?
Definitiv, genau. Du musst nur gucken, für wen, in welcher Intensität, zu welcher Zeitpunkt Ich bin total der Meinung, dass man das machen sollte. Man sollte auch vorsichtig anfangen, wieder mit Muskulatur, also die Muskulatur aufzubauen. Und da kann das Höhentraining interessant für sein. So, jetzt haben wir aber gesehen am Anfang der Pandemie auch da, dass das Höhentraining für viele von den Patienten viel zu anstrengend war und dass wir das Höhentraining, also dass es die überfordert hat und dass die eigentlich eher im Crash waren danach, ja, als dass es ihnen genutzt hat. Das heißt, wir sind dann dazu übergegangen, diese üblichen Einstellungen, die wir sonst gewohnt waren, sozusagen so vorzunehmen, dass die quasi, also weiß ich nicht, 200 Höhenmeter oder was hochgebracht wurden und dann wieder runter.
Wir reden aber jetzt von simuliertem Höhentraining in der Praxis, ne? Nicht wirklich von Machu Picchu Training oder so.
Nein. Ja. Von IHT im Liegen mit der Atemmaske, wo wir quasi gezielt einstellen können, wie weit darf das absinken, die Sauerstoffsättigung, wie hoch darf der steigen und so weiter. Also wir sind da sehr vorsichtig geworden, weil wir am Anfang einige gesehen haben, denen es darunter gar nicht gut gegangen ist. Mhm. Deswegen passen wir dann mit der Erkenntnis auch unsere Empfehlung an, immer. Mhm. Das heißt, unser IHT steht leer. Ja, mein Wirtschaftsberater sagt, du hast sie nicht mehr alle, das Gerät muss laufen. Und ich sage, ich empfehle es aber nur Leuten, bei denen ich überzeugt bin, dass sie davon Benefit haben. So. Mhm. Das ist die Diskrepanz, ja, zwischen dem Unternehmersein und dem, was man als Arzt quasi sinnvoll findet. Genau. Am Anfang der Pandemie hatten wir tatsächlich selber auch eine hyperbare Sauerstofftherapiekammer. Mhm. Da gab es größere Probleme quasi von Seiten dass man das betreiben durfte. Das war so ein bisschen das Problem. Und auch da haben wir Leute gesehen, die haben massiv profitiert von der Hyperbaren, von dieser Art Tauchtherapie und andere halt wieder überhaupt gar nicht, ja, sondern sind danach völlig fertig gewesen und kamen gar nicht mehr aus dem Bett. Also auch da sah man quasi riesengroße Unterschiede zwischen dem, was wirklich, ob es wirklich gut ist oder nicht. Und du kannst das im Prinzip, wenn du das jetzt mal so ganz banal sagen möchtest, auf alle möglichen Sachen runterbrechen. Also das heißt, profitieren alle von der Inosphärese? Natürlich nicht. Profitieren alle davon, dass sie jetzt eine Immunadsorption kriegen oder eine andere eine Help-Apherese, ja, und. Profitiert da jeder von? Nein, weil man kann nicht für dieses Krankheitsbild eine allgemeingültige Empfehlung geben. Wir können die ganzen Therapieoptionen aufschreiben und können dann versuchen, individualisiert nach unserem bestmöglichsten Wissen und Gewissen mit dem Patienten zu schauen, was braucht der. Aber dass wir das jetzt im Prinzip jedem empfehlen, ist Quatsch. Dann muss man Folgendes sagen, auch bei der Blutwäsche zum Beispiel, das ist ja jetzt nicht mal so, ach ja, dann gehe ich mal dahin und lass mir mal mein Blut waschen, sondern das ist ja ein Riesenimpact, den du da machst, ja, der sehr anstrengend für dein System sein kann, je nachdem, was da passiert und was du danach wieder reintust und so weiter. Deswegen bin ich auch mit dem Hype der Inosphärese halt ultra vorsichtig. Es gibt Leute, die quasi da draußen auf Instagram sagen, ich bin nur heile geworden, weil ich ja hier die ganze Zeit Inosphärese gemacht habe und dann habe ich noch ein bisschen Meditation gemacht und dann bin ich am Strand spazieren gegangen und dann ging es mir wieder gut. Dann sage ich Glückwunsch, schön, dass das für dich geholfen hat. Das ist aber nicht zu verallgemeinern für die ganzen Leute, die da draußen im Bett liegen. Und wir sehen halt, und das finde ich ist ethisch und emotional ein Riesenthema, dass es Kollegen da draußen gibt, die damit jetzt sehr viel Geld verdienen, wo die Leute von überall her einfliegen, die sich dann für 5.000 Euro pro Behandlung dort behandeln lassen, die ihre Wohnung quasi belasten mit Krediten, um sich das finanzieren zu lassen und die danach überhaupt keinen Benefit haben. Mhm. Und meine ketzerische Meinung dazu ist tatsächlich, dass die Leute in diese Therapie gehen, ohne vorbereitet zu sein. Das heißt, die sind überhaupt nicht in der Lage zu regulieren. Das heißt, wenn ich jemanden in so eine Therapie bringe, weil ich meine, das ist gut, dann habe ich ihn aber vorher darauf vorbereitet, dass sein System möglicherweise auch eine Reaktion machen kann, eine Anpassung machen kann. Wenn ich ein fertiges System nehme und ich mache es fertiger, wie soll es denn regulieren? Das ist ja komplett Bullshit, das kann gar nicht funktionieren. Und deswegen sind ganz viele Leute mit so einer Hoffnung und so einer Motivation dahingegangen, haben sich verschuldet, und sind am Ende des Tages aber in den Hintern gekniffen, weil es nichts geholfen hat. Mhm. Hätte man die Therapie an einer anderen Stelle eingesetzt, wo der Körper möglicherweise schon in eine regulationsfähige Art und Weise, sagen wir mal, überführt worden wäre, hätte ja helfen können. Ich bin kein Feind von Blutwäsche. Ne? Also wir haben gute Erfolge erzielt, wenn wir sehen, was der Mensch braucht, zu welchem Zeitpunkt. Aber das Problem ist, es wird inflationär missbraucht. Mhm. Und die Not des Patienten wird in finanziellen Vorteil verwandelt. So. Und das finde ich halt einfach scheiße.
Ja, diese grundlegenden Aussagen, dass Geschichte A oder Therapie A jetzt jedem hilft, das ist ja Quatsch. Das ist ja auch nicht für jeden die richtige Art Sport die richtige. Und ne, also von daher grundlegende Aussagen für individuelle Probleme geht sowieso nicht. Ja, wenn genau. wir das hätten,
ja.
dann würden wir damit morgen Milliarden verdienen und würden die gesamte Welt verbessern und optimieren und heilen und weiß ich nicht. Es gibt keine generalisierten Lösungen für individuelle Probleme. Das gibt es ja nicht.
Genau. Und dieses Krankheitsbild der postviralen Fatigue oder ME-CFS, das zeigt uns unsere Grenzen. Hm. Das zeigt uns die Grenzen, die wir eigentlich schon lange hätten sehen müssen auf. Das bedeutet, wir sind quasi völlig verblendet und ich rede jetzt von wir Ärzte, durch die Gegend gestapft in der Annahme, dass wir Medikamente haben, mit denen wir Sachen unterdrücken und dann sind die weg. So. Und jetzt sehen wir genau an diesem Krankheitsbild wird uns doch vor Augen geführt, wie wenig wir wissen und wie wenig wir können und dass dieses System ad absurdum geführt wird. Das ist einfach absurd. Das funktioniert gar nicht. Und deshalb finde ich es auch schwierig, wenn dann quasi Forschungsvorhaben so hingestellt werden, wie wir finden jetzt die Pille für Fatigue, für ein multifaktorielles Gesamtgeschehen, was so hochkomplex ist, finden wir ein Medikament. BC007, das heilt alles. Ja? Und das, ich finde das halt deshalb so schlimm, weil viele Menschen sich dann einfach die Hoffnung machen, dass das auch funktioniert, bestellen sich auf dem Schwarzmarkt die Sachen, mischen die zusammen, spritzen die sich, weil sie natürlich bereit sind, alles zu tun, was nötig ist, um wieder gesund zu werden. Aber wir müssen sie leider meiner Meinung nach in diesem Moment desillusionieren und sagen, bitte vergiss diesen Wunsch, dass es eine Pille geben wird, die dieses komplexe Krankheitsbild heilt. Das wird nicht passieren. Weil es gibt nämlich nicht eine Genese. Es gibt nicht einen biochemischen Prozess, der alleine für dieses System verantwortlich ist. Das gibt es nicht. Und deswegen wird das auch nicht funktionieren.
Das heißt, zusammengefasst kann man eigentlich sagen, weil ich glaube, das ist schon nochmal wichtig, den Leuten irgendwie mal so eine grobe Zusammenfassung zu geben, weil ich glaube, man kann sich jetzt auch mit den ganzen Informationen, wir haben ja bei weitem noch nicht über alles geredet, worüber man reden könnte, werden sich jetzt viele sicher völlig überfordert fühlen und sagen so, ja, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Am Ende des Tages ist es aber ja ganz basic ausgedrückt und formuliert, also IAT ist eine nette Geschichte, Inosferese, das sind alles nette Geschichten, aber das sind eigentlich, wenn man das Pacing betrachtet, Dinge, die eigentlich erst relevant sind, wenn ich mir gewisse Waffen angeeignet habe, wenn ich eine gewisse grobe Kraft wieder habe, ob das jetzt eine mentale, ob das eine Muskelkraft ist, ob das, also welche Kraft auch immer das ist.
Ich brauche eine Stabilität.
Ich brauche eine Ausgangssituation, eine Basis und die hat ja viel mit Ernährung zu tun, die hat viel mit dem Thema Schlaf zu tun.
Ja.
Kann natürlich durchaus sein, dass man auch da alleine nicht klarkommt, wobei ich schon, also ich will jetzt niemandem zu nahe treten, ich denke schon, dass die meisten Menschen, ich kann ja jetzt nur für Deutschland sprechen, aber die meisten Menschen wissen, was gesund und was nicht gesund ist. Ich glaube trotzdem, dass es sehr schwierig ist für die meisten Menschen, das dann umzusetzen, weil ehrlicherweise ist das ja mit Übergewicht ein ähnliches Thema. Wir sehen wissenschaftlichen Daten sehr einfach weniger Energie zu sich nehmen als notwendig und dann nimmt man ab. Aber die Umsetzung dessen ist ja unglaublich kompliziert und schwierig. Aber irgendwo muss man ja trotzdem anfangen. Und die Zentren, die Leute, ob das jetzt bei euch in der Praxis, sind ja alle überlaufen und überfordert.
Total krass.
Also, wie gehen wir damit um?
Wie starten wir jetzt, meinst du?
Ja, nicht wie starten wir, sondern also was geben wir den Leuten jetzt am Ende so mit, dass selbst wenn sie 2 Jahre auf einen Termin irgendwo warten müssen, was ja eigentlich, wie du gerade auch schon gesagt hast, laut System gar nicht sein dürfte, aber es ist ja de facto trotzdem
es
so.
Ist so.
Und dann ist ja trotzdem die Frage so, also was macht man jetzt? So, geht man selber irgendwo hin, macht eine Diagnostik, sprechen wir ja bei dir im Podcast nochmal drüber nachher, aber also womit fängt man an? Ist es wirklich die Ernährung, wo man die schlechten Sachen weglässt und versucht, die guten Sachen mehr zu sich zu nehmen? Weil das ist ja wirklich was man zu Hause easy und entspannt machen kann, wobei ja auch das oft totaler Stress für die Leute ist, weil sie es gar nicht wissen. Ich meine, ich verlinke das unten alles mit der Liste und so, worüber wir eben drüber geredet haben und Co. Aber ich glaube, trotzdem ist das
ein super relevanter, wichtiger Punkt, den wir ja auch gar nicht abschließend klären können, weil es dafür ja gar keine Lösung gibt so richtig.
Genau, oder? Also es gibt immer nur den individualisierten Weg. Das ist halt die absolut krasse Herausforderung, vor die uns dieses Krankheitsbild stellt. Und am Ende des Tages würde ich sagen, weil ja auch immer wieder propagiert wird, es gibt dafür keine Lösung. Das stimmt so nicht. Es stimmt so nicht. Ja, also wir haben ja am Anfang schon mal gesagt, und ich wiederhole es jetzt quasi einfach nochmal, hätte ich eine Station und hätte Zeit, mit dem Patienten mehrere Wochen bis Monate zusammenzuarbeiten, dann könnte man sie in der Regel auf einen sehr guten Weg bringen, wenn man Methoden und Herangehensweisen nutzt, die die Schulmedizin ablehnt, vielleicht nicht anerkennt oder sonstige Dinge tut. Da bin ich total von überzeugt. Also gib mir diese Station, dann beweise ich es euch. Das ist alles sehr cool. Das ist aber auch die grüne Wiese, die existiert nicht. Und auf der anderen Seite wäre dann quasi meine Empfehlung, auf jeden Fall so zu starten, dass man sagt, ich versuche alles zu minimieren, was mir schadet. Zu viel Stress, zu schlechte Ernährung, zu viel Bewegung vielleicht in diesem Moment, ja, und Nährstoffmängel, dass man damit schon mal startet und versuche zu maximieren, was mir gut tut. Und das sind auch ganz viele solcher psychoemotionalen Themen. Also das heißt, es gibt zum Beispiel ein Programm, das nennt sich Gupta. Das ist ein ganz tolles Online-Programm, was entwickelt wurde, eben genau für diese Patienten, für Fatigue-Patienten, wo es ganz viel um das Thema Visualisierung, Mindset, Meditation, Körpermeditationen geht und so weiter. Ganz großartig. Und ich sehe auch tatsächlich, dass wenn wir die Patienten so begleitet haben und gut aufstellen und die sind dann in der Lage, das Programm zu beginnen und sie tun es dann, dann geht es richtig voran. Dann ist es im Prinzip wie so ein richtiges Lauffeuer. Dann schwuppst es nach oben so. Und das ist total cool zu sehen. Und dann, wenn du die dann siehst, dann sind die halt auch wieder rosig im Gesicht und sehen glücklich aus. Also das heißt, das Thema Meditation, Entspannung, Visualisierung, ja, sind super wichtige Themen. Die kann man alleine machen, die kann man für sich machen. Dafür braucht man niemanden. Das ist alles online erhältlich. Genauso ist es mit den ganzen Ernährungsthemen. Dafür gibt es so viele coole Programme und Möglichkeiten, da auch tatsächlich das ganze Wissen sich anzueignen, die Rezepte draus zu finden. Und ich weiß, wenn man einen Fatigue hat, ist natürlich das Thema Kochen total schwierig. Ja, aber dann nimm halt die Knochenbrühe, iss ein paar Eier, ein bisschen Gemüse. Ja, also es würde dann, glaube ich, schon mal eine Verbesserung bringen. Und lass einfach deine Nährstoffe bestimmen, weil das ist ja auch möglich. Da sprechen wir später noch drüber. Aber am Ende des Tages, das wären ja schon mal die ersten Maßnahmen und schau, dass du dich nicht die ganze Zeit überforderst. So. Mhm. Die Akzeptanz der Situation, und das meine ich jetzt gar nicht so, soll man das halt akzeptieren? Also ich meine das niemals abwertend, ja. Und auch niemals verurteilen, sondern manchmal macht es Sinn, im Hier und Jetzt anzukommen und zu sagen, jetzt ist es so. So. Und sich nicht die ganze Zeit mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Warum habe ich mich impfen lassen? Ja, warum habe ich den Virus bekommen? Warum? Weil die Situation ändern wir jetzt nicht mehr. Sondern wir sind im Hier und Jetzt. Jetzt ist die Situation beschissen. So. Aber wenn wir das erkennen, dann lässt sich daraus was Besseres entwickeln. Davon bin ich auch überzeugt, aber ich bin vielleicht auch einfach so grundlegend optimistisch, total, und versuche das quasi aber meinen Patienten auch mitzugeben. Ja, zu sagen so, wir geben erst auf, wenn wir fertig sind. Wir geben gar nicht auf. Also wir geben nicht auf. Wir sind fertig, wenn wir fertig sind. So, und manchmal dauert das halt Jahre. Ja, ich habe eine Post-Vac-Patientin betreut, die quasi am Anfang der Pandemie nach der ersten Impfung zu Schaden gekommen ist, der niemand geglaubt hat, mir hat niemand geglaubt, haben uns alle für komplett verrückt gehalten, aber die habe ich im Prinzip so weit behandelt, dass sie jetzt zwar nicht mehr arbeitsfähig ist, jetzt ist sie auch schon über 60, konnte in Rente gehen, aber jetzt sagt sie, ich habe eigentlich eine Lebensqualität, mit der geht es mir gut. So, dass wir die alle heile machen, glaube ich nicht. Aber dass wir sie verbessern, das glaube ich ganz fest. Und da gilt es halt, jemanden zu finden, der einen da begleitet, und davon gibt es leider nur wenige. So, aber man sollte sich, das Problem ist natürlich dann auch für die Patienten selber oder für die Menschen selber, für die Betroffenen, dass ja die Angehörigen auch ein Riesenthema damit haben, weil Fatigue ist nicht ein anerkanntes Ding. Also diese Müdigkeit, die können das nicht verstehen. Die halten das nicht für möglich, dass quasi das Trinken aus einem Wasserglas dazu führt, dass ich mich 2 Stunden ausruhen muss. Das hält man nicht für möglich. Und es macht in der Resonanz eine Abwehr. weil das ist einfach zu krass. Also dieses Wahrnehmen, das ist einfach zu krass, das für möglich zu halten. Und dann werden eben sehr viele Leute auf diese Schiene gebracht, ja, die wollen ja nicht, ja, die haben keinen Bock, die wollen nicht arbeiten und so weiter. Aber ich würde dir zu 100% sagen, das ist absolut falsch. Mhm. So, die würden alles dafür geben, wenn sie könnten. Aber funktioniert halt nicht.
Ja klar, kommt auch noch so emotionaler Stress und sowas dann alles drauf.
Und dann funktionierst du nicht mehr, ja. Stell es mal vor. Wenn wenn die Ehestruktur so ist, dass der Alte erwartet, dass es zu Hause läuft, ne? Und die Frau funktioniert jetzt nicht mehr, dann ist das ein Problem. Mhm. So. Und dann kommt das noch obendrauf und das guckt sich halt auch niemand an. Ne? Und dann den Angehörigen zu vermitteln, zu sagen, hey, das passiert hier nicht im Kopf, das ist nicht eingebildet. Und das ist auch nicht quasi einfach, weil die keinen Bock mehr haben, sondern die sind wirklich schwerst erkrankt. Das ist ein Riesenthema. Mhm. Ja, man müsste viel mehr Aufklärung darüber auch nochmal machen. Ja.
Das versuchen wir ja. Deswegen sitzen wir ja hier. Okay, ich glaube, wir machen da jetzt einen Strich drunter, weil wir sind jetzt 2:20 da drin und es sind so viele Sachen. Also das ist auf jeden Fall ein Podcast, den muss man sich als Zuhörer wahrscheinlich 3-mal anhören und irgendwie so einen Zettel daneben legen und immer wieder die Sachen runterschreiben. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich könnte da jetzt mit dir noch in jedes einzelne Thema, also ich habe so viele Sachen aufgeschrieben, aber wir sind tatsächlich ja auf fast nichts, was ich aufgeschrieben habe, dann reingegangen, weil einfach die Zeit am Ende des Tages nicht ausreicht. Aber wir haben ja davor schon gesagt, wir wiederholen das sehr gerne mit einem ganz spezifischen Thema vielleicht. Aber dafür müsst ihr das irgendwie in die Kommentare runterschreiben oder irgendwas oder uns signalisieren, dass ihr mehr davon haben wollt, dass ihr mehr davon braucht. Und dann werden wir versuchen, da irgendwie mehr zu machen. Und für mich war das unglaublich toll. Mir hat das total viel Spaß gemacht. Und ich hätte super gern noch 739 richtig nerdy Fragen gestellt. Ich habe mich versucht, ein bisschen zurückzuhalten. Die eine oder andere Frage war wahrscheinlich für den einen oder anderen schon so, boah, wovon redet der gerade so, ja. Aber vielen, vielen Dank, dass du die ganzen Sachen teilst. Aber vor allem vielen, vielen Dank, dass du so wissbegierig bist und diese Dinge auch umsetzt und dich da nicht unterkriegen lässt, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass das auch ein sehr mühseliger Weg ist. Ich kann es ja nur annähernd nachempfinden, wie viel Gegenwind man auf eine gewisse Art und Weise bekommt. Und das ist ja was anderes, ob man Gegenwind in so einem Moment bekommt, wo man mit Menschen zu tun hat, die so ein Krankheitsbild haben oder so mit sich selber zu kämpfen haben und mit ihrem Leben, als wenn du jetzt jemanden hast mit Mikronährstoffmängeln, wobei solche Leute auch sehr stark mit sich kämpfen können, wenn sie nämlich eben in einer depressiven Episode drin sind, wegen einem Eisenmangel oder so. Aber wie gesagt, ich will es jetzt gar nicht in die Länge ziehen. Vielen, vielen Dank für die Arbeit und vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Danke dir, hat mir echt Spaß gemacht.
Sehr gerne. Also bis dahin und dann. Ciao, ciao.
Bis bald.